Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Gerhard Wisniewski. Herr Wisniewski, ich frage jetzt mal wie so ein Arzt, wie geht's uns denn heute?
Ja, ich meine, natürlich mache ich mir Sorgen. Wir haben ja gerade diese Europawahlen hinter uns gebracht, die eine sehr, sehr schwierige Entwicklung mit sich gebracht haben, nämlich den Durchmarsch des sozusagen des Öko-Stalinismus und Ökofaschismus, ja, aus meiner Sicht, was hochgefährlich ist. Was die meisten Leute ja nicht wissen, das, wovon man ihnen Angst macht, nämlich die sogenannte Klimakatastrophe oder der menschengemachte Klimawandel, ist nicht der Punkt, vor dem man Angst haben muss, sondern der Punkt, vor dem man Angst haben muss, das ist der Klima- oder Ökofaschismus, den man hier aufzieht, um die Leute in Panik zu versetzen. Und das Problem ist natürlich, dass man in Panik nicht mehr denken kann. Und genau das ist gewollt. Ja, man möchte die Leute und die, vor allen Dingen die Jugendlichen so in Panik versetzen, dass sie in so eine Art Notwehrmodus geraten. Wenn ich jetzt nichts tue, dann wird mir meine Zukunft genommen und meine Kinder werden nicht mehr leben können und sowas. Und in dieser Panik kann man die Leute am allerbesten steuern und manipulieren. Und das macht mir echt Sorgen. Und insofern muss ich die Frage, wie es mir geht, beantworten. So lala.
Herr Wisniewski, da sind wir schon ganz tief im Thema. Aber ich kenne Sie jetzt schon einige Jahre. Ich habe ja viele Bücher von Ihnen auch gelesen. Ich würde Sie um etwas bitten, was ich bei einem Gast noch nie getan habe. Auch, wir werden heute über Medien reden. Was Medien sind, was Medien machen. Also eins unserer Kernthemen. Aber bei Ihnen haben wir es ja mit einem Journalisten zu tun, der ja auch eine Wandlung, also ein Aufwacherlebnis natürlich hatte, aber vielleicht können wir es trotzdem schaffen, so etwas wie Zuversicht zu verbreiten. Ich sage Ihnen das, warum mir das wichtig wäre. Wir haben hier bei KenFM wirklich jahrelang, ich nenne es die blauen Themen gemacht, Geopolitik, und haben uns wirklich mit sehr vielen Leuten zu vielen Themen unterhalten, zur NATO, Mausfeld und alles gemacht. Pohlmann, Sie kennen die ganzen Kollegen. Das Problem ist nur, wenn wir immer nur auf den Status quo dahingehend abzielen, was die Ist-Situation ist, können wir nicht erwarten, dass uns Menschen, vor allem Jugendliche auch zuhören, die sagen, wow, also da gibt es auch, wir müssen auch, gibt es eine Art von Ausweg, gibt es eine Art von Chance, diesen Wahnsinn zu durchbrechen oder nicht, weil wenn es keine Chance gibt, dann können wir beide jetzt auch ein Bier trinken gehen. Ich trinke zwar kein Bier, aber ich würde dann damit anfangen und denken, naja, ist der Karren halt im Dreck, geht nichts mehr. Also wenn Sie keine, ja. Haben Sie Hoffnung, dass wir noch irgendwas rumreißen können oder sind Sie komplett resigniert? Sie haben ja auch Familie. Ist es Resignation oder pendelt das?
Nein, das pendelt schon, weil mir natürlich viele Sachen auch Mut geben in den alternativen Medien. Ja, also ich meine, KenFM ist eins dieser Formate, aber es gibt ja auch ganz viele andere Kollegen. Ja, ganz viele tolle Kollegen, die eine tolle Arbeit machen. Ja, das gibt mir Zuversicht. Und dann ist es ja auch so, das wichtigste Werkzeug, um diese Panikkrise zu bekämpfen, die uns ja hier aufgetischt wird, von wegen, also in Kürze geht die Welt unter im Klimawandel oder so, ja. Das wichtigste Werkzeug, das haben wir ja zwischen den Ohren, ja. Und das ist unser Gehirn, ja. Das Problem ist nur, dass unser Gehirn gekidnappt wurde, dass unser Gehirn gehackt wurde. Und wir es nicht mehr selber benutzen, sondern andere benutzen unser Gehirn, wie zum Beispiel Klaus Kleber oder Angela Merkel oder die Grünen-Vorsitzenden und solche Leute haben sich unsere Gehirne bemächtigt und benutzen die und unser Gehirn für ihre Zwecke. Das ist das Problem.
Ist das neu?
Wir müssen unser Gehirn zurückkapern und uns zurückholen, ja, und sagen, nein, ich benutze mein Gehirn, sonst niemand. Ja?
Aber ist das neu, dass unser Gehirn gekapert wird von Personen über die Medien?
Nein, das ist uralt. Das wird immer wieder versucht. Das ist eine ganz tolle Methode. Das Problem ist nur, dass die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten dafür so stark zugenommen haben. Ich sage nur Internet, Smartphone und solche Dinge. Man kann das Gehirn heute in einer ganz anderen Art und Weise kapern als früher, nämlich umfassend. Man kann komplette Realitäten schaffen und Disrealitäten sozusagen oder Irrealitäten.
Also Blasen, ja. für spezielle Blasen.
Absolute Blasen, diese sogenannte, der menschengemachte Klimawandel ist die größte Desinformationsblase aller Zeiten aus meiner Sicht, ja, und dient dazu, den Leuten eine existenzielle Panik einzuflößen, unter der sie nicht mehr denken können. Und genau das ist ja gewollt. Mhm. Und das greift ja mit anderen Strategien zusammen, nämlich mit dem Bildungsabbau zum Beispiel, ja. Man bereitet die Jugend auch darauf vor, auf solche Impfungen, intellektuelle Impfungen oder geistige Impfungen, indem man ihnen die Bildung wegnimmt. Die wissen zum Beispiel nicht mehr, was Mao gemacht hat oder was die maoistische Kulturrevolution war. Dass man da auch schon die Jugend gegen die Alten aufgehetzt hat, was dann in Millionen Toten geendet hat, das wissen die nicht. Weil man es ihnen gar nicht erzählt, besser nicht erzählt. Man möchte nicht, dass die Jugendlichen das wissen. Wo sowas hinführt, so eine Revolution von ungebildeten oder halbgebildeten Jugendlichen, wofür sie ja nichts können, sondern das ist die Verantwortung derjenigen, die Bildung einstellen sozusagen. Ja? Und wir müssen unser Gehirn zurückkapern, wir müssen die Informationen zurückkapern und wir müssen, man muss sich erstmal klar machen, mein Gehirn wurde überhaupt gekidnappt, gekapert, gehackt. Ja, gehackt von Springer Presse, Klaus Kleber, ZDF, den Grünen, CDU, CSU.
Auch der Industrie übers Netz.
Ja, natürlich. Also. Ja. Allen, denen daran gelegen ist, diese Kulturrevolution von unten anzuschieben und die Verhältnisse umzuwälzen in ein absolutes Chaos. Ja,
wo also ich möchte Sie bestätigen, dass es immer Menschen gegeben hat, die versuchen, Macht auszuüben. Und Macht übt man am besten aus, wussten ja schon die Römer, durch Teilen und Herrschen. Und das, was ich jetzt verstanden habe, Sie nennen es Kulturrevolution. Wenn man die Gesellschaften innerhalb einer Gesellschaft gegeneinander aufbringt, dann kann man global arbeiten. Zum Klimawandel möchte ich Ihnen Folgendes sagen. Wir werden uns heute an diesem Tisch nicht darüber einig werden, wie stark der Mensch am Klima mitarbeitet. Das können wir nicht klären. Da gibt es viele Expertenmeinungen. Soll auch gar nicht unser Thema sein. Was ich aber interessant finde, ist, das unterstütze ich, dass wenn man, was mit einem passiert, wenn man zum Beispiel sagt, das, was gerade überall erzählt wird, der Mensch ist da extrem dran beteiligt, wer da widerspricht, direkt ins Fadenkreuz. Das finde ich nicht in Ordnung. Auch egal wie es jetzt ist, der Mensch hat das Recht, außerhalb des Mainstreams eine Meinung zu haben, egal wie begründet die ist. Und wenn er dann ins Fadenkreuz gerät und es wird nach ihm gejagt oder wird eben als Depp hingestellt oder wird outgesourced oder wird an den Pranger gestellt, ist das nicht in Ordnung, weil das sind dann so diese Denkschulen und da bestimmen andere eben, was morgen erlaubt und was nicht erlaubt ist. Aber ich möchte über den Klimawandel heute hier nicht reden, das würde uns vollkommen wegführen. Mhm. Ich rede Ihnen auch nicht jetzt über den Dieselskandal, das ist zu detailverliebt, das ist nicht mein Thema heute. Mhm. Ich möchte aber heute ein Gespräch mit Ihnen führen, was wir ja auch gerade schon tun, was sich von dem letzten, 2017 waren Sie so letztes Jahr hier, dahingehend unterscheidet, dass ich glaube, wir heute ja ein noch größeres Muster sehen können. Als Sie das letzte Mal da waren, haben wir uns auch schon über Presse unterhalten. Wir haben uns auch schon darüber unterhalten, was passiert, ja, und wie wir manipuliert werden. Aber es gab den Fall Relotius noch nicht. Relotius 2014 war ja Journalist des Jahres, muss man sagen, ja. Von vielen gefeiert. Mhm. Und 2014 war das Wort des Jahres Lügenpresse. Mhm. Ja. Deswegen möchte ich gerne noch mal bei Ihrer Biografie einsteigen. Sie sind ja jemand, Sie sind jetzt 60, ne?
59.
59, aber die 60 steht vor der Tür. Sie arbeiten ja eigentlich schon seit über 40 Jahren, arbeiten Sie in der journalistischen Branche. Schon zu Schulzeiten haben Sie gearbeitet. Mhm. Sie haben bei allen großen Pressehäusern gearbeitet. Print, Fernsehen, haben Sie alles gemacht. Mhm. Sie haben, das haben Sie mir auch neulich mal erzählt, ich möchte mal darauf abheben, es gab in Ihrem Leben zwei sogenannte Erweckungserlebnisse, wo Sie angefangen haben, das, was Sie geglaubt haben, zu hinterfragen. Ich glaube, das erste Mal war 92 das RAF-Phantom. Können Sie gerade für die Jüngeren, weil ich gehe davon aus, dass dieses Video keine Altersbeschränkung bekommt, können Sie mal für die Jüngeren erklären, was war denn dieses Buch, das RAF-Phantom, was ja auch noch verfilmt wurde mit Grimme-Preis? Was war das? Was waren die RAF?
Ja, RAF heißt Rote Armee-Fraktion. Das war angeblich eine linke Terroristengruppe, die so seit Anfang der 70er oder Ende der 60er Jahre in Deutschland Terroranschläge verübt haben soll. Also Bombenanschläge, Kidnapping und ähnliche Dinge. Und man teilte diese in drei Generationen ein von Mitgliedern. Ja, also die Gründergeneration Baader-Meinhof, ja. Dann gab es eine mittlere Generation und schließlich gab es eine ganz moderne Generation, die dann ab Mitte der 80er Jahre gearbeitet hat, in Anführungszeichen gearbeitet, und die dann einen phantomhaften Charakter bekam, weil man hat keine Spuren mehr gefunden, keine Fingerabdrücke, gar nichts mehr an den Tatorten.
Also auch keine Ausweise, die man immer sonst jetzt
findet. Nein, also das mit den Ausweisen wurde dann erst später wieder modern, dass die freundlicherweise gleich ihre Ausweise hinterlassen haben, die Terroristen am Tatort, ja. Und daher kamen wir auf die Idee, mal einen Film und ein Buch zu machen über diese Rote Armee-Fraktion, die dritte Generation. Und das Problem war, es gab da halt einen Terroranschlag auf einen Innenstaatssekretär bei Bonn, damals noch Bundeshauptstadt, und von der sogenannten Rote Armee-Fraktion. Und der Mann sprang aber quicklebendig aus seinem Auto und hielt danach eine Pressekonferenz ab. Also die bösen Terroristen mögen doch bitte von ihrem Schlimmen tun lassen. Und da haben wir uns gewundert, weil ein halbes Jahr vorher wurde ein anderer Mensch von dieser selben Rote Armee-Fraktion zielsicher weggesprengt, ohne jede Chance einer Rettung.
Sie reden von Herrhausen?
Ja, genau. Und jetzt, ein halbes Jahr später, sollen die plötzlich rumdilettiert haben. Und dieser Innenstaatssekretär hat das also ganz locker überlebt, sozusagen, ja. Und da gab es dann ein offizielles Narrativ, warum der das überleben konnte, dieses Attentat. Und das Narrativ lautete, ja, Er hat das deswegen überlebt, weil die Bombe war ja auf der Fahrerseite und da sein Fahrer zufällig in Urlaub war, saß er auf der Fahrerseite und ist selber gefahren. Und dadurch hat die Bombe nicht richtig gewirkt.
Die war für die Beifahrerseite konzipiert.
Richtig.
Mhm. Also eine Sprengfalle, ganz klassisch.
Ja. Genau. Okay. Und das sei also die Erklärung, warum dieser Mann überlebt hat und warum diese tolle sozusagen Terrorgruppe ihn nicht umbringen konnte. Und da haben wir dann recherchiert bei seinen Nachbarn und haben dann einen Nachbarn getroffen von diesem Innenstaatssekretär, ja, der uns erzählte, ja, aber der Mann hatte nie einen Fahrer. Der ist immer selbst gefahren. Mhm. Ja. Und das hätten natürlich die Terroristen auch mitkriegen müssen. Man hat ja immer gesagt, die spähen ihre Opfer wochenlang aus und so. Ja? Und das war für mich, weil sie Erweckungserlebnis sagten, das hat mir die Augen geöffnet.
Mhm. Dann haben sie gedacht, irgendwas stimmt nicht. Und was haben sie denn gedacht? Okay, hier lügt jemand. Und wer ist dieser Wir? Wer lügt da? Das ist ja nur eine Vermutung.
Ja, erstmal die Medien natürlich. Die haben das ja alles so berichtet, dass das eben Zufall war, weil sein Fahrer in Urlaub war, sei er selbst gefahren und daher hätte die Bombe nicht richtig wirken können, die am Straßenrand platziert war auf der Beifahrerseite. Ja. Und erstmal war ich schockiert über die Medien. Also das hat mir die Augen geöffnet. Ich meine,
aber das waren ja Medien, für die Sie auch gearbeitet haben.
Na klar.
Was waren das für Medien, von denen Sie reden?
Ich bin ja mit denen aufgewachsen. Ab 16 habe ich Spiegel gelesen, jede Woche. Das war für mich sozusagen die Bibel, den Spiegel zu lesen. Ja? Und dann habe ich aber gemerkt, dass diese Medien, die ich lese, Spiegel oder Stern zum Beispiel, dass die auch diese Legenden verbreitet haben über diese dritte Generation. Und das war für mich natürlich ein Schock, ja. Und dann haben wir halt gemerkt, dass hier gelogen wird, verschwiegen wird, vertuscht wird, ja. Und das war das erste Erweckungserlebnis sozusagen, was mich abgenabelt hat.
Wer ist denn Ihrer Meinung nach, oder haben Sie es damals schon für sich, wer ist derjenige, der das dann tut? Wenn es die RAF dritte Generation nicht ist, wer ist der Täter? Wer macht das?
Ja, das sind natürlich Geheimdienste. Das ist ja ganz klar. Also wir haben das ja in unserem Buch, das RAF-Phantom, ausführlich untersucht, wie solche Gruppen überhaupt hergestellt werden. Die werden ja sozusagen im Labor hergestellt, im Labor von Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden. Also die einfachste Methode ist die, man wirbt einfach Straftäter an, denen eine Strafe droht, ja. Und sagt ihnen also, du, das ist ganz schlimm, der Staatsanwalt, der hat jetzt 5 Jahre beantragt oder wird 5 Jahre Haft beantragen. Aber wenn du uns ein bisschen hilfst, dann können wir mal mit dem reden, dann wirst du vielleicht mit einer Bewährungsstrafe davonkommen. Zum Beispiel ist das eine Methode, um V-Leute anzuwerben und solche Phantomterroristen hineinzutricksen in solche Phantomgruppen, mit denen man also dann riesige Operationen durchführen kann, auch psychologische Operationen. Und damals ging es um die Linke. Man wollte die Linke kaputt machen.
Also dass derjenige, der da angeworben wird, muss gar nicht wissen, welches Ziel die Auftraggeber im Hintergrund haben.
Nö, muss er nicht wissen.
Das ist eine Art an Terrorkurier letztendlich.
Er ist einfach verdammt froh, wenn er nicht 5 Jahre sitzen muss, sondern nur 2 oder auch nur Bewährung bekommt. Oder er ist verdammt froh, wenn er seine Drogen bekommt, weil das waren häufig Drogenabhängige, diese V-Leute oder die sogenannten RAF-Mitglieder. Die waren fast alles samt und sonders drogenabhängig. Und was Drogenabhängige wollen, das wissen wir ja. Die wollen nicht Politik machen, die wollen Drogen. Ganz einfach, ja. Und die haben sie bekommen, einfach wenn sie diesem Plan folgen. Ja?
Okay, das war das erste Erweckungserlebnis. Mhm. Das zweite Erweckungserlebnis, wo Sie dann ja vielleicht gemerkt haben, dass das kein Einzelfall ist. Sowas kann ja ein Einzelfall sein und dann stellt man fest, vielleicht dann doch, dann also, wird es schlimmer. Ist ja, glaube ich, der 11. September.
Ja, genau. Das ist vielleicht interessant zu sagen, dass ich diesen Schock dann sozusagen verdaut habe. Ja, das ist dann irgendwie, sagen wir mal, abgeheilt für eine gewisse Zeit. Und ich habe dann ganz normal für Mainstream-Medien weitergearbeitet, für ein Wissenschaftsmagazin. Und zwar also 9 Jahre lang bis zum Jahr 2001.
Also Sie haben jahrelang funktioniert?
Ja. Ich habe dann wieder funktioniert. Und ich muss auch sagen, ich habe da auch einiges hingenommen, ja, also weil da wird natürlich unglaublich in die Texte hineingepfuscht, da wurde mir Kritik rausgestrichen, alles Mögliche, ja, und aber klar, ich musste ja auch davon leben und das ging dann so weiter bis zum 11.09.2001 und als das passierte, da war es bei mir dann natürlich wirklich aus, weil ich diese ganzen Muster sofort wiedererkannt habe. Das war derselbe Phantomterrorismus, nur auf globaler Ebene. Und diesmal hat man den Islam an den Pranger gestellt und hat gesagt, also die waren's, ja. Also innerhalb von wenigen Stunden wusste man schon, wer das war.
Obwohl man völlig überrascht war.
Bitte?
Man hat ja vorgegeben, völlig überrascht gewesen zu sein, aber trotzdem wusste natürlich. Man Stunden später genau, wer es war.
Genau, genau, ja. Mhm. Und da wusste ich, okay, das ist exakt dasselbe Strickmuster, dasselbe Schnittmuster, derselbe Plan, dieselbe Blaupause, sagen wir mal, nur auf globaler Ebene. Und es ist der Beginn von einem globalen Faschismus, ja. Warum? Weil man mit Hilfe solcher Terroranschläge natürlich den Sicherheitsstaat errichten kann, hat man ja auch gemacht. Die ganzen Gesetze waren schon vorher ausgearbeitet, vor dem 11.09.2001. Und diese Sicherheitsgesetze wurden dann global verbreitet, insbesondere auch bei den US-Verbündeten. Also das war der Beginn, sagen wir mal, der Glockenschlag zum globalen Faschismus, ganz klar. Ja.
Ja.
Und das vertrug sich natürlich nicht mehr mit meiner Mainstream-Karriere dann. Ja. Also das schlich dann so sehr schnell aus. Mhm. Ja.
Sie haben mir damals, und das kann man nur sagen, anerkennt an dieser Stelle, Sie waren einer der Ersten, der einen Film gedreht hat, der beim WDR auch sehr erfolgreich lief, der sich, der schon mit Zweifeln beschäftigt hat, ob das, was beim 11. September so passiert sein soll, die offizielle Narrativ, ob das so war. Ohne zu tief ins Detail zu gehen, Peröckers hat ja auch Bücher dazu geschrieben, aber Sie waren der Erste, der beim WDR, ich meine, das ist das Flaggschiff, das ist die größte Anstalt innerhalb der ARD, gibt auch die meisten Dokumentationen raus, dort zu arbeiten ist toll, dort nicht mehr zu arbeiten bedeutet eigentlich aus der ARD raus zu sein.
Ja, ja.
Das ist Ihnen ja passiert. Aber beschreiben Sie doch mal in diesem Film, wie er hieß, wo er lief und was, nachdem er sehr erfolgreich lief, plötzlich ist auch das Haus an Sie herangetreten und hat Sie eisenhart fallen lassen. Das haben Sie ja dann im Spiegel gelesen. Für alle, die damals noch zu jung waren, vielleicht nur 3 oder 4 Jahre alt, was ist denn damals passiert? Wo lief dieser erste Beitrag? Wie kamen Sie dazu, einen Beitrag über den 11. September zu drehen?
Ja, das war die erste kritische Dokumentation weltweit in einem großen Sender über den 11.09.2001. Und die lief 2003. Wir haben dafür in den USA gedreht und recherchiert, ja. Und wir haben da auch Zeitzeugen getroffen, die also vor Ort waren und vor Ort lebten an den Absturzorten, wie beispielsweise in Pennsylvania bei dem Absturzort von Flug 93. Da haben wir den Bürgermeister des Nachbardorfes getroffen und haben ihn befragt über diesen Absturz, den angeblichen, der ja von Hijackern, des Fluges, der von Hijackern
zum Absturz gebracht worden sein soll.
Ja, eigentlich sollten die Passagiere ja dann heldenhaft eingeschritten sein, ja. Und ja, dann haben wir ihn befragt, was war an dem Tag, wie habt ihr das erlebt? Und dann hat dieser alte Herr, der stand da nicht weit von dieser Absturzstelle und hat gesagt in die Kamera, ja, unsere Leute kamen dahin und da war kein Flugzeug.
Ja, no plane, das ist die Aussage
gewesen. Genau, und das habe ich ihn 3-mal gefragt, wie meinen Sie das, no airplane?
Ja.
Dann hat er gesagt, ja, puff, da war kein Flugzeug.
Aber er hat dann auch eine Erklärung hinten dran gereicht.
Er hat sich das so erklärt, dass er glaubte, er hat das auch, glaube ich, so ziemlich wörtlich formuliert, als sie da hinkamen, da war da kein Flugzeug und das hat sich puff aufgelöst, was natürlich unmöglich ist. Ja, ein Flugzeug kann sich nicht auflösen. Aber er musste das irgendwie in Einklang bringen mit dem, was ihm die Medien und der Staat erzählt haben. Ja. Das hat man so gemerkt. Sie wissen ja, wie das im Fernsehen ist. Sie merken ja unheimlich viel. Sie sehen ja, was der macht. Der hat so eine Geste gemacht zu dieser Absturzstelle und gesagt, da war kein Flugzeug.
Mhm. Gut,
war vollkommen,
diese Aussage war so im Film drin, aber der Film bestand ja nicht nur aus der Aussage, Sie haben ja viel recherchiert und wie gesagt, das war knapp 1,5 Jahre nach dem 11. September, waren Sie der Erste. Und der Film lief, und ich glaube, die Story war das, sehr erfolgreich, Topquoten. Und dann schickte sich der WDR an, diesen Film auch zu übersetzen und ins Ausland zu verkaufen. Das heißt, dieses geendete Narrativ, diese offenen Fragen, die natürlich erst recht bestehen, da gab es die ganze Bewegung ja noch nicht, die wäre im Ausland auch in anderen Weltsprachen
also
erschienen.
Also mit anderen Worten, wir reden hier über einen Film, der dabei war, die 9-11-Version zu kippen. Ja.
2003.
Ja, genau. Und wie Sie es schon sagten, da wurde verhandelt über den Weiterverkauf an ausländische Sender, ja. Das heißt, die Version des 11.9. war in allerhöchster Gefahr sozusagen, die offizielle Version. Und dann hat also natürlich der Spiegel angefangen zu arbeiten, zu wühlen sozusagen und hat also diesen Herrn da angerufen, den Herrn Stahl hieß er, ja. Und ja, und das würde alles so nicht stimmen und wir hätten da was verschwiegen. Also ich gebe das jetzt aus meinem Gedächtnis wieder, ja. Ich habe jetzt die Unterlagen nicht nochmal durchgeschaut, ja. Der wäre sehr wohl der Meinung gewesen, dass da ein Flugzeug gewesen wäre, nur das sei eben nicht mehr da gewesen nach dem Aufprall. Dann habe ich nochmal das Filmmanuskript angeschaut und dann steht das wörtlich da drin. Wir haben seinen O-Ton da nicht geschnitten. Er hat gesagt, das Flugzeug stürzte ab und puff, löste sich vollkommen auf. Es war nicht mehr da, ja, so. Also die Aussage war im Film drin, dennoch wurde behauptet, wir hätten das verschwiegen, ja. Und,
naja, ich meine, man hat den Film ja gesehen, kann man ja vorsagen, sagen, wo ist denn jetzt verschwiegen? Kann
natürlich.
Man ja. Aber ist nicht passiert.
Nein, nein, wir hatten da keine Chance mehr. Wissen Sie, wenn der Spiegel das Schafott fallen lässt, dann fällt das. Da gibt es kein Entrinnen mehr. Das können Sie heute noch beobachten. Sie konnten das auch bei Barschel beobachten und bei anderen, ja.
Würde das auch noch nach dem Fall Relotius noch funktionieren?
Ja, weil man merkt ja, Sie arbeiten dran. Sie haben auch deswegen den Fall Relotius so aufgearbeitet, in Anführungszeichen, um sich reinzuwaschen und um das Schafott wieder richtig schön glänzend zu putzen, das Sie da haben.
Ja. Ja, ist meiner Meinung nach nicht gelungen. Aber lassen Sie uns mal auf Ihren Arbeitgeber, dem WDR, kommen. Da haben Sie jahrelang gearbeitet. Der WDR hat sich ja dann nicht hinter Sie gestellt. Sie haben im Spiegel ja gelesen, dass Sie nicht mehr beim WDR arbeiten.
Ich glaube, so war das, ja.
So war das, ich habe das gelesen.
Aha,
da stand drin,
schon lange nicht mehr
da
gelesen.
Stand drin, Herr Wischniewski, dass Ihr Arbeitsverhältnis aufgelöst ist. Also als Sie wieder aus dem Kiosk sind, haben Sie sich den Spiegel gekauft, haben Sie gelesen. Huch, ich bin da gar nicht mehr. Ist ja auch jetzt nicht die feine englische Art, ne?
Ja gut, es war kein Arbeitsverhältnis, sondern wir waren freie Mitarbeiter, aber trotzdem langjährig. Also wir haben regelmäßig für den WDR gearbeitet. Wir haben auch beim ZDF Filme gemacht, ja. Und das war ganz klarer Hinrichtungsjournalismus. Wir mussten da weg, weil das Problem war, dass wir ja jetzt mit dieser Botschaft Millionen Leute erreicht haben und vielleicht noch weitere hätten erreichen können. Und das ist das Problem für den Mainstream und die Politik, die dahinter steht. Wenn Sie sich im Millionenbereich bewegen, dann werden Sie richtig gefährlich.
Herr Wisniewski, als Sie damals diesen Film veröffentlicht haben, also als Sie ihn geschnitten, produziert haben, der WDR hat ihn durchgewunken, hat ihn gesendet. War Ihnen klar, was daraus werden könnte? Oder dachten Sie sich, naja, ist ja in Ordnung?
Also es ist so, ich hatte schon Angst vor der Größe der Sache. Mir war das ganz klar, was das hier ist. Also, dass das jetzt nicht irgendwie ein kleiner Skandal in einem Provinzrathaus ist, um den es hier geht, ja. Und das war schon eine sehr angespannte Situation, als das ausgestrahlt wurde, weil man natürlich spürt oder ahnt, dass da ein Rückschlag kommen wird, ja. Dass man versuchen wird, das kaputt zu machen.
Haben Sie damit gerechnet oder waren Sie,
weil ich denke, gerechnet ist zu viel gesagt, aber das liegt eigentlich in der Luft dann. Ja,
ja, also, sehr viele Justiziare gucken sich ja so etwas an. Das ist ja nicht so, dass sie das senden und die gucken das zum ersten Mal online, also wenn es gesendet wird, sondern sie haben das ja vorgesehen. Das heißt, damit ist man ja grün, im grünen Bereich.
Ja.
Aber dann, dass sich daraus dann das entwickeln würde, man sie fallen lassen würde, ich weiß, ich kenne das.
Nee, das war
aber
mir
war
nicht
Ihnen das klar?
Das war mir nicht klar. Also ich hätte nicht mit dieser perfiden Operation gerechnet, die da gegen uns gefahren wurde, diese Abschlachtungsaktion. Mhm. Ja,
also fehlende Loyalität auch ganz oben.
Ja, natürlich. Mhm. Also wenn der Spiegel gibt hier den Ton an oder gab ihn an, wahrscheinlich gibt er ihn immer noch an. Wenn der Spiegel sagt, Finger weg von diesem Mann da, dann lässt der Rest der Presse die Finger davon weg. Mhm. Ob das der WDR ist oder irgendeine Provinzzeitung, spielt gar keine Rolle. Der ist dann stigmatisiert. Mhm. Ja?
Herr Wisniewski, Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie damals darüber nachgedacht haben und Ihr Bild hat sich da verändert, dass Medien schon berichten, aber aus einer anderen Perspektive, als aus der Sie bisher angenommen haben, dass Sie berichten. Nämlich eine ausländische Perspektive?
Ja, also man merkt ja, man hat ja früher die deutsche Presse, direkt nach dem Krieg gab es das böse Wort von der Lizenzpresse. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen.
Doch, natürlich, klar. Alle brauchen die Lizenz, um überhaupt Papier zu bekommen.
Ja. Und ja, wem haben die Amerikaner oder die Briten die Lizenz gegeben, ja, um zu berichten? Natürlich nur solchen Medien, die im Sinne der Amerikaner und der Briten berichten würden. Darunter war meines Wissens auch der Spiegel oder der Stern, ja.
Und gut, aus der Sicht der Alliierten ist klar, dass sie nicht ehemalige Nationalsozialisten gab. Willst du nicht auch wieder in der Zeitung drucken? Das verstehe ich noch.
Nee, das verstehe ich nicht, weil Henry Nannen war schon bei den Nazis eine ganz große Nummer, der Herausgeber des Stern.
Ja.
Ja. Ich glaube, das Blatt hieß sogar, es gab da schon einen Stern, auch bei den Nazis. Ja. Also heute, wenn immer gegen Nazis geschrien wird, dann wird merkwürdigerweise nie auf die Mainstream-Medien geguckt, was da eigentlich für Nazi-Gründer unterwegs waren. Oder nehmen wir die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ja. Die war sogar nach dem Krieg noch so braun, dass sich Druckereien geweigert haben, die zu drucken. Ne?
Und da sind wir natürlich bei der sogenannten Entnazifizierung, aber die Amerikaner haben ja am Ende, weil es gleich gegen die Russen ging, mit den Leuten gearbeitet, auf die sie sich verlassen konnten. Da haben wir ja von Gehl den Geheimdienst gegründet, da haben wir Globke, der die Rassegesetze mitgenommen hat, da haben wir Klaus Barbie, also hier der Mann mit den Raketen, Sie wissen, wenn ich meine, darf zur NASA und darf dort seine neue V2
Werner von Braun.
Also da hat man die Leute genommen. Aber Sie bräuchten das richtig. Bei der Presse waren auch jede Menge Leute, die aus der Propagandaabteilung kamen,
natürlich,
die dort dann unterkamen.
Das waren Propagandaspezialisten. Also man darf ja auch eins nicht verwechseln. Also man sollte nie freie Presse einfach so oder man sollte nie Propaganda mit freier Presse verwechseln. In erster Linie geht es mal um Propaganda. Das heißt, was soll das Volk denken, was soll es machen? Und nur in zweiter Linie geht es vielleicht um sowas wie die Wahrheit oder die Realität. Ja? Das Ganze ist zweckgesteuert, ganz klar Interessen und zweckgesteuert. Interessen gesteuert seitens der Wirtschaft, aber Interessen gesteuert auch seitens des Staates und auch anderer Staaten, die über diesen Staat das Sagen haben. Das ist doch ganz klar.
Ich möchte mal hier Paul Sethe zitieren, 65, glaube ich, damals hat er auch bei der FAZ gearbeitet, großes Tier. Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Charlotte hat gesagt, hat es ja auch schon mal bezahlt, ja, das sind inzwischen nur noch 6, das sind große Pressekonzerne. In Staaten sind es, glaube ich, 6 Konzerne und 4 davon sind eben, haben auch noch eine Rüstungssparte. Das heißt, man muss die Presse, so habe ich es jedenfalls, so als Teaser für einen Krieg finden. Die Presse ist defizitär. Wenn der Krieg dann aber kommt, dann lohnt sich das. Es ist ähnlich wie wenn Apple die Plakate für das neue iPhone aufhängt, dann kostet das erstmal Geld. Wenn das Gerät aber dann kommt und abverkauft wird, dann recoupt man die Kohle. Wann ist Ihnen klar geworden, dass das Bild, was Sie von der Presse hatten, warum Sie auch Reporter geworden sind, weil das ja Lou Grant-mäßig, dass das nicht das ist, was Sie da wirklich tun?
Ja gut, das war einmal bei dem RAF-Phantom 1992 der erste Schlag. Da hat mein Glaubensgebäude schon gebröckelt. Ja. Und der zweite Schlag, der mein Glaubensgebäude in Sachen Medien komplett abgeräumt hat, war der 11.09.2001. Und das, was die Medien danach veranstaltet haben, nämlich sie haben in dieses Horn, ich muss schon sagen, gebrüllt. Das waren die Islamisten, der Islam und so weiter, ja. Wenige Stunden nach diesen komplexen Tatorten hat man also schon behauptet, man hätte Verdächtige, was ja absolut absurd ist, ja. Und da war mir ganz klar, also hier geht's gar nicht, also um Wahrheit geht's hier nicht, um Realität geht's hier nicht. Hier geht's nur um Krieg, um Propaganda, um darum, die Leute zu benutzen für irgendwelche Angriffskriege, für globale Strategien, ja. Und daraus ist ja eine riesige globale Strategie erwachsen, in den Kriegen gegen Afghanistan, den Irak und andere, unter anderem auch natürlich in Revolutionen. Andere Staaten hat man durch Revolutionen umgestürzt.
Das heißt, das ist der Beginn, eine ganze Landstriche zu zerbröseln, aus denen dann später die Flüchtlingswellen erwachsen. Richtig. Das heißt, da haben wir mitgemacht. Da sagen Sie auch, da gibt es eine ganz klare Täter.
Natürlich.
Eine ganz klare Täter.
Naja, das Problem ist doch, Nordafrika war ja praktisch, sage ich jetzt mal respektlos, das Bollwerk gegen die Migration aus Afrika nach Europa. Und Nordafrika. Und nach dem 11.09.2001 wurde Nordafrika, aber auch Afghanistan, Irak praktisch abgeräumt, platt gemacht, einschließlich Libyen, ja. Was sozusagen, Libyen hat wie eine Art Schwamm funktioniert für Migranten aus Afrika. Die haben die also nicht nur in Lager gesteckt oder sowas, sie haben auch denen Beschäftigung gegeben. Und Gaddafi selber hat gesagt, hat gewarnt, die westliche Welt, wenn ihr uns abräumt, dann werdet ihr eine Flüchtlingswelle erleben, die sich gewaschen hat. Und genau das wollten die aber doch. Deswegen haben sie ja Gaddafi abgeräumt, ja, und haben ganz Nordafrika durchlässig gemacht für die Migrationsbewegung aus Afrika. Das ist doch ganz klar. Und der Glockenschlag für diese globale Strategie, das war der 11.09.2001, weil man gesagt hat, ja, der Islam, der muss weg, das sind Terroristen, ja, gegen die müssen wir vorgehen und Diktatoren und Despoten.
Mhm. Ja. Das, was Sie jetzt beschreiben, also global ein Setting aufzulegen, hat ja zwei Seiten. Erstens, dass man unter diesem Deckmantel Leute dafür begeistern kann, wegzugucken, wenn es um Kriege geht, weil da guckt keiner gerne hin. Das glaube ich, dass bei den Deutschen mögen keine Kriege, aber da sagt man eben, ja, muss eben sein, die sind ja so komisch, die Brüder waren eh immer schon komisch. Aber es hat ja auch einen Effekt nach innen. Jeder, der hier intern eine andere Meinung vertritt, bekommt da richtig auf die Mütze. Das ist ja noch schwieriger.
Natürlich.
Demokratiegefährdend ist das ja.
Ja, absolut, weil natürlich so ein Attentat, so ein schreckliches, grauenhaftes Attentat, so wie es jedenfalls in den Medien dargestellt wird, das entfacht ja einen unglaublichen emotionalen Druck, bringt das auf gegen die Menschen, überhaupt noch an dieser Version zu zweifeln. Ja? Das ist so, als würden sie in der Kirche anzweifeln, dass Jesus gekreuzigt wurde. Ja? Das ist auch nicht so einfach, das würde ich keinem empfehlen. Ja? Und genau dieser emotionale Druck wird hier aufgebaut und daran zu zweifeln ist komplett verboten, soll verboten werden.
Das heißt, die Bevölkerung soll selbst gegen die kämpfen, die sagen, einen Blick, ich habe da noch ein paar Fragen.
Natürlich, das ist ja ganz wichtig. Mhm. Ja. Gegen die sollen wir ja aufgebracht werden, auch jetzt im Rahmen dieser sogenannten Klimakrise, die so nicht existiert. Ja. Und die wenigsten wissen ja, dass es schon im Mittelalter eine kleine Eiszeit gab von ein paar Jahrzehnten, wo plötzlich die Themse in London zum Beispiel zugefroren ist und sprunghaft dann die Zahl der Hexenverbrennungen anstieg, weil man einfach Verantwortliche suchte, Schuldige für diese kleine Eiszeit, für diese Klimakatastrophe sozusagen. Und genau dasselbe haben wir heute wieder vor uns. Es werden jetzt die Ketzer gesucht, die Klimaleugner werden gesucht und ich fürchte, die werden auch irgendwann aufgeknüpft.
Ich möchte mit Ihnen, wie gesagt, nicht über das Klima reden, sondern über das politische Klima. Für mich sind das alles, ich habe eine etwas andere Meinung zum Klima selber, aber egal. Einfach, wir sagen, was Phase ist und jemand, der sich da irgendwie wegbewegt, der bekommt es mit einem ideologischen Klima zu tun und das erledigt sich ja von selber. Das ist das. Dieser Zweifel, der Ihnen gesät wurde, der hat Sie aus dem System nicht nur rauskatapultiert, ich erlebe bei Ihnen das auch, dass Sie sich selbst auch rauskatapultieren. Sie wollen da auch gar nicht mehr dazugehören. Jetzt haben Sie hier auch regelmäßig diese Bücher veröffentlicht, die waren jahrelang bei Knauer, jetzt sind Sie bei Kopp. 2019 das Jahrbuch, ich habe dann scherzhaft gedacht, eigentlich müsste es das Gutjahrbuch heißen. Können wir kurz drauf kommen, ohne
zu sehen. Gute Idee, hätten Sie das mal vorher gesagt.
ins Detail zu gehen. Sie haben ja gegen einen BR-Journalisten Gutjahr geklagt, der hat gegen Sie geklagt und dann hat er einmal gewonnen und dann hat er verloren. Ja. Ganz kurz auch, weil dieser Kampf, den Sie hier gerade schildern, der zieht sich ja durch. Sie sind ja auf Kampf gebürstet, verstehe ich auch, aber dass man eben auch sieht, okay, es geht eben um was anderes. Mhm. Es geht nicht darum, Nebenkriegsschauplätze aufzumachen. Fall Gutjahr, was ist da passiert?
Ja, das war ja ganz einfach. Es gab 2016 zwei Terroranschläge. Einen in Nizza, da ist ein LKW in eine Menschenmenge gefahren. Das war im Juli, ich glaube am 16. und nur 8 Tage später etwa gab es plötzlich einen Terroranschlag in München.
So was passiert?
Ja, das passiert. Was halt schon weniger, aus meiner Sicht weniger wahrscheinlich ist, dass immer derselbe Journalist vor Ort ist und berichtet. Rein zufällig. Mhm. Ja.
Also Gutjahr war in Nizza und hat das zufällig gefilmt. Er hat dort Urlaub gemacht und der Terroranschlag genau vor dem Balkon, wo er gerade sich mit seiner Familie im Urlaub befand.
Der LKW vorbei.
Genau.
Ja? Ja. Der Terror-LKW und danach ist er durch sämtliche Medien getingelt und hat darüber berichtet. Und dann, wenige Tage später, war er zufällig auch in München ganz nah vor Ort, als dort der Terroranschlag passierte, die Schießerei an dem McDonald's-Restaurant, und hat wieder von da berichtet. Mhm. Und das fand ich ziemlich unwahrscheinlich, weil wenn man sich mal die Statistiken ansieht, man wird ja nicht glauben, wie unwahrscheinlich es ist, überhaupt von einem Terroranschlag betroffen zu werden, obwohl wir ein ganz anderes Gefühl vermittelt bekommen. Wir bekommen ja das Gefühl vermittelt, wenn wir auf die Straße gehen, dann fliegt uns die Straße um die Ohren, so ungefähr. Ja, das ist alles Quatsch. In Wirklichkeit ist es extrem unwahrscheinlich, von einem Terroranschlag betroffen zu werden, schon gar zweimal. Auch wenn man nur in der Nähe ist und kein Opfer wird, auch das ist noch extrem unwahrscheinlich, statistisch gesehen. Ja, bei der riesigen Weltbevölkerung, muss man sich mal vorstellen, irgendwo auf dem Planeten. Ja. Und deswegen habe ich ihm Fragen gestellt. Wie kommt das?
Sie haben ihn angeschrieben.
Ja, ich habe ihn auch persönlich angeschrieben. Als einziger übrigens, soweit ich weiß, habe ich ihm auch persönlich angeschrieben, persönlich Gelegenheit gegeben, mir diesen Zufall zu erklären, wie er das gemacht hat oder wie das passieren konnte.
Sie haben ja einen Fragenkatalog, ist zu viel gesagt, aber Sie haben 10 Fragen, glaube ich, gestellt.
Ja, ich glaube.
Also woher wusste er, was hat er dort gemacht? Hatte er Kontakt zur Polizei oder zu den Geheimdiensten?
Hatte er Vorwissen von diesen Attentaten zum Beispiel, Und,
also angenommen, er hat damit gar nichts zu tun, was Sie ihm unterstellen, sage ich jetzt mal. Ja. Das ist doch klar, dass er aggressiv darauf reagiert. Was will er denn jetzt, der Herr Wiesniewski, will er mir denn unterstellen? Als ich vorher natürlich nicht. Das ist passiert. Jetzt kommt der plötzlich und sagt jetzt, in dubio pro reo, kann er ja sagen. Das ist ja richtig so.
Ja,
Sie müssen ihm ja nachweisen.
Ich habe ihn auch nicht verurteilt. Mhm. Ja? Also es war ja auch kein Angeklagter. Insofern greift das nicht in dubio pro reo, sondern ich habe ihm die Gelegenheit gegeben, sich zu äußern, bevor ich dieses Buchkapitel veröffentlicht habe. Und er hat diese Fragen nie beantwortet.
Wie lange hat er denn Zeit, das zu beantworten?
Ja, bei dem ersten, ich habe einen Online-Artikel geschrieben. Ja. Das war das erste. Da hatte er etwa einen Tag Zeit.
Mhm. Ja. Ist das nicht ein bisschen kurz?
Ja, keine Ahnung. Er hätte ja das schreiben können. Geben Sie bitte etwas mehr Zeit oder muss es so schnell sein?
Vielleicht hat er die Mail einfach nicht gelesen.
Doch, die hat er gelesen, weil er hat ja zurückgefragt, wer ich überhaupt sei. Ja. Mhm. Und daraufhin habe ich ihm meine Website geschickt, damit er sich da informieren kann.
Gut, aber vielleicht hat er sich für sich entschieden, dass Sie ihm zu unseriös sind oder was auch immer. Er kann Sie nicht leiden und dann will er nicht darauf antworten. Daraus können Sie noch nichts zurechtzimmern. Ich kriege auch oft Mails, wo jemand sagt, mach was, ich schaff's einfach nicht oder ich will nicht.
Ich habe auch gar nichts gezimmert, sondern ich habe mir dann gedacht, das Beste ist, ich schreibe einfach diese Fragen auch in meinen Online-Artikel rein. Mhm. Ja. und schreibe darunter, sobald seine Antwort eintrifft, wird sie hier an Ort und Stelle veröffentlicht. Ja? Und das ist von mir eine kostenlose Gelegenheit zur Gegendarstellung gewesen. Ich hätte dann auch nichts mehr dazu gesagt. Ich hätte einfach seinen Text da unten dran gehängt an diesen Online.
Ich drehe das jetzt mal um an, man würde ihm so etwas unterstellen und gibt ihm einen Tag eine Art Ultimatum. Was? Würden Sie darauf reagieren? Oder würden Sie sagen, wer ist er denn jetzt?
Ich habe ihm kein Ultimatum gestellt. Also das ist nicht der Fall gewesen. Sondern ich habe halt aktuell gearbeitet. Sie wissen ja, wie der Zeitdruck da aussieht. Und das muss auch Herr Gut ja gewusst haben. Ja.
Gut, der Fall war heiß. Gut, er hat nicht darauf reagiert, aber es kam dann eine Klage.
Nee, erstmal nicht. Und er hat auch zu erkennen gegeben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf seinem Facebook-Kanal wurde das diskutiert und so weiter, hat er zu erkennen gegeben, dass er da keine Chance sieht zu prozessieren, weil der Text ehrlich gesagt wirklich wasserdicht war und weil er ja selber Gelegenheit bekommen hatte, sich zu äußern und das nicht wahrgenommen hat. Mhm. Und dieser Online-Artikel stand über 6 oder 7 Monate auf dem Netz, ohne dass Herr Gut ja sich irgendwie bei mir gemeldet hätte inhaltlich, ja, und gesagt hätte, nein, das ist nicht so, ich hatte kein Vorwissen, nichts dergleichen. Mhm. Er hat das mir gegenüber nicht bestritten.
Mhm. Er hat geschrieben, dass er erst so spät reagiert hat, hat vor allem damit zu tun, dass er dann quasi bedroht worden wurde, online-mäßig. Sie haben voll Vorwissen, ich habe bei Wisniewski was gelesen, Sie haben nicht reagiert, das ist ja praktisch ein Schuldeingeständnis. Und dann musste er reagieren.
Habe ich jetzt nicht verstanden.
Dass er so spät reagiert hat, dass es vor Gericht ging. Da habe ich dann immer auch recherchiert und gelesen und gesagt, ja, wissen Sie, das stand da monatelang drauf, aber die Reaktionen darauf, die bei mir ankamen, wurden langsam für mich und meine Familie bedrohlich. Und deswegen habe ich dann später vor Gericht gesagt, das muss weg.
So war das ja nicht, sondern ich habe ja dann, was ich ja häufig mache, diesen Artikel als Buchkapitel veröffentlicht. Ja? Und erst daraufhin hat er dann reagiert, aber auch erst dann 1,5 Monate später oder so. Ja. Und ich konnte das auch genau nachverfolgen auf seinem Facebook-Kanal. Er wurde praktisch von seinen eigenen Usern in die Enge gedrängt, die gesagt haben, also entweder klagst du jetzt, ich gebe das jetzt sinngemäß wieder, entweder klagst du jetzt oder wir glauben dir gar nichts mehr, so ungefähr. Ja. Und da habe ich schon zu meinem Anwalt gesagt, also pass auf, jetzt wird die Klage kommen. Und sie kam dann auch.
Okay,
also die
in Köln.
Abmahnung. Es kam erst eine Abmahnung. Okay. Ja.
50.000 Euro, glaube ich,
war da. Nein, eine Abmahnung heißt ja erstmal nur, du sollst das unterlassen und die Anwaltskosten tragen. Okay. Ja. Und das habe ich natürlich abgelehnt, klar. Und daraufhin kam dann die Unterlassungsklage. Ja. So lief das. Mhm.
Die wurde in Köln vor einem Gericht erstmal gewonnen. Das heißt, er hat gegen sie gewonnen und sie haben dann beim Rausgehen gesagt, auf Wiedersehen.
Ja, weil ich war mir meiner Sache absolut sicher. Ich habe da sauber gearbeitet und die erste Instanz habe ich dann verloren. Das war in der Verhandlung, wurde das schon klar. Ja, und dann mussten die beiden, also er und sein Anwalt, an mir vorbeigehen und dann habe ich ihnen die Hand geschüttelt und gesagt, auf Wiedersehen. Mhm. Weil es für mich ganz klar war, dass das Urteil keinen Bestand haben wird und es hatte auch keinen Bestand. Es wurde dann aufgehoben und in der zweiten Instanz habe ich dann gewonnen. Ja.
Mhm. Hier auf diesem Buch, hier steht auch noch Lügen im Weltraum, von der Mondlandung zur Weltherrschaft. Sie zweifeln an, dass die Amerikaner jemals auf dem Mond waren oder sagen Sie, die waren schon auf dem Mond, aber die Bilder, die wir hier sehen, das sind Bilder aus dem Studio?
Nee, ich zweifle an, dass sie überhaupt auf dem Mond waren, dass überhaupt irgendein Mensch jemals auf dem Mond war.
Warum zweifeln Sie das an?
Ja, ganz einfach, weil es dafür keine Beweise gibt. Es gibt im Gegenteil Beweise, dass das nicht möglich ist.
Mhm. Ja. Das heißt aber alle, es gab ja sehr viele Apollo-Programme, all die Astronauten, die behaupten, sie waren dort, lügen dann.
Ja klar, natürlich. Das ist doch kein Problem, das sind ja Militärs. Ja. Also das, die meisten Leute wissen ja nicht, dass die Astronauten Militärs waren, Offiziere. Das heißt, die unterliegen den Mechanismen von Befehl, Gehorsam und Geheimhaltung.
Gut, aber was soll das denn, was wäre denn der Effekt gewesen, zu behaupten, man wäre auf dem Mond gewesen und das kommt ja jetzt mit den Chinesen, müsste es ja rauskommen, da waren die auch nicht da.
Wir haben doch gerade über eine Großinszenierung der Amerikaner geredet, nämlich den 11.09.2001. Mhm. Ja? Das war eine Großinszenierung, eine globale Inszenierung, die einen bestimmten Zweck hatte, bestimmte strategische Ziele hatte, ja. Und ab da begann ich mich zu interessieren für andere Großinszenierungen der Amerikaner. Und die allergrößte Inszenierung, die mir eingefallen ist, war die Mondlandung. Die erste bemannte Mondlandung am 20. Juli 1969. Ja. Das war also ein riesiges globales Medienereignis. Wahrscheinlich haben Sie sich auch schon damit beschäftigt. Das ist ja unsere Branche gewesen. Die Mechanismen, die da benutzt wurden, waren unglaublich. Auch später wieder wurden sie ähnlich verwendet beim 11.09.2001, um globale Ereignisse zu schaffen und um die USA einfach als in diesem Fall die coolste Nation des Planeten dastehen zu lassen. Denn die USA hatten ja ein riesiges Imageproblem am Ende der 60er Jahre. Da gab es den Vietnamkrieg, das Massaker von My Lai. Es gab den Mord an einem Präsidenten. Es gab den Mord an einem Bürgerrechtler, Martin Luther King. Es gab den Mord an einem Präsidentschaftskandidaten, Robert Kennedy. Also die 60er Jahre waren für die USA im Eimer, auf gut Deutsch. Am Ende der 60er Jahre standen die USA als Schurkenstaat da, global. Ja? Und da gibt es auch ein Zitat aus Leuten aus dem Mondprogramm, die gesagt haben, die Mondlandung hat uns dieses Jahrzehnt gerettet. So. Und das war der Punkt. Es ging hier um Propaganda. Sie müssen sich ja eins vorstellen, was ja auch interessant ist, diese sogenannten Astronauten waren ja schon vor den Mondflügen als Nationalhelden aufgebaut worden. Ja? Das heißt, die liefen durch Home Stories, durchs Fernsehen, wurden interviewt. Ja? Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie schicken diese Leute unter Echtzeitbeobachtung der ganzen Menschheit live zum Mond und die kommen da ums Leben. Das wäre eine propagandistische Katastrophe gewesen. Ja? Oder stellen Sie sich mal vor, der Mann im Mond wäre ein toter Amerikaner. Wäre das gut? Nein, das wäre nicht gut. Mhm. Ja?
Aber
das heißt, das konnte man gar nicht schon aus propagandistischen Gründen riskieren, einen amerikanischen Soldaten, sage ich mal, unter Live-Beobachtung der gesamten Menschheit zum Mond zu schicken.
Geht Wisnetzki, gar nicht. Herr Wisnetzki, wo ich jetzt mitgehe, ich glaube nämlich, dass Astronauten oder Kosmonauten, wie Sie sie nennen wollen, diesen Erdtrabanten betreten haben. Was ich aber sagen will, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Bilder, die toll ausgeleuchtet sind, dass die im Studio hergestellt worden sind, auch wenn das heute im Studio hergestellt, ich könnte das nicht unterscheiden, ich wäre damals nicht drauf gekommen, ist was dran. Aber ich glaube schon, dass Menschen auf dem Mond gelandet sind. Im Übrigen, jetzt sind ja die Chinesen offiziell dort gewesen. Sie müssten das ja dann entdecken.
Aber nicht als Mond, also nicht mit Mannschaft.
Nein, aber man kann das ja heute mit heutiger Kamera, hätte man das ja überfliegen können, die Orte, wo die Amerikaner waren und dann Fotos machen und die Amerikaner damit konfrontieren. Hätte man ja tun können.
Ja, aber
warum haben Sie es nicht gemacht?
Ja, warum haben Sie das nicht gemacht?
Sie mögen doch
nicht. Weil wir reden hier über Geopolitik, Herr Jepsen. Ja? Also glauben Sie wirklich, es gibt eine Nation auf dem Planeten, die den Amerikanern ihre Mondlandung wegnehmen möchte? Das glaube ich nicht, dass es die gibt. Ja? Sie sehen ja, welche Konflikte wir jetzt schon global haben, auch zwischen Chinesen und Amerikanern, diese ganze Zollgeschichte, ja, die Rangelei um den ersten Platz auf dem Planeten, ja. Also wer ist die stärkste Wirtschaftsmacht und so, ja. Also es ist undenkbar, dass eine Nation jetzt hergeht und versucht, den Amerikanern sozusagen ihr Allerheiligstes wegzunehmen. Das gehört ja zur amerikanischen Kultur.
Mhm.
Ja?
Aus der Sicht der Chinesen würde ich aber genau da Fotos machen und sagen, ich habe die in der Hinterhand, wenn ihr jetzt nicht nach meiner Pfeife tanzt, oder dann veröffentlicht
das läuft,
könnte ich mir vorstellen.
Dass das läuft, könnte ja sein,
gut, wir lassen
aber
Sie
davon erfahren wir nichts. Gut. Ich sage Ihnen aber noch was, Herr Jepsen. Sie wissen ja, dass seitdem nie wieder ein Mensch auf dem Mond gelandet ist, ja? Nach diesen 6 sogenannten bemannten Mondlandungen, weil man angeblich die Technologie nicht mehr hatte, weil man Papiere verschlammt hat, die Konstruktionszeichnungen nicht mehr existieren, weil man nicht mehr weiß, wie man hingekommen ist. Ja? Und ich sage Ihnen was, das ist ungefähr so, als hätte man nach Kolumbus gesagt, verdammt, wir wissen auch nicht mehr, wie der nach Amerika gekommen ist. Ja? Und Amerika wäre wieder in der Vergessenheit versunken. Das ist lächerlich.
Mhm.
Ne?
Gut. Es gibt jede Menge Apollo-Programme nach der ersten Mondlandung. Da sollen auch sehr viele Menschen, also sehr viele, es sollen noch nach diesem ersten anderen auf dem Mond
6 Stück
herumgelaufen sein. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. So. Ich möchte mit Ihnen auf etwas anderes kommen, nämlich Sie haben ja die Bücher, die Sie auch schreiben und wie Sie arbeiten, Sie haben ja generelle Zweifel, was ich okay finde. Aber gibt es denn irgendetwas noch, an das Sie glauben? Oder ist der Boden komplett weggezogen?
Nichts stimmt mehr. Das ist eine sehr gute Frage. Also das, was in den Medien läuft, das muss man also erstmal per se hinterfragen. Ja? Also Sie müssen unterscheiden zwischen echten, realen Ereignissen, die Sie erleben, wenn Sie auf die Straße gehen oder wenn Sie Ihre Familie treffen, und anderen Ereignissen, die Medienereignisse sind. Also es gibt Medienereignisse und reale Ereignisse, die selbst für Sie erfahrbar sind. Und denen würde ich erstmal trauen, in der Regel, ja. Und den Medienereignissen würde ich erstmal bis zum Beweis des Gegenteils misstrauen. Das ist ein guter Rat von mir, ja, weil man muss erstmal davon ausgehen, dass die Medien im Zweifel lügen.
Mhm.
Ganz klar.
Für wen lügen die Medien? Und wer sind die Medien? Wer sagt den Medien, dass sie lügen
die
sollen?
Die Wirtschaft, ein Werbespot ist bereits Manipulation. Jeder Werbespot, da haben wir uns nur dran gewöhnt, dass wir von Werbespots eben dauernd manipuliert und wahrscheinlich auch belogen werden. Ja, da fängt es ja schon an. Das ist ja die direkteste Form überhaupt. Aber dann gibt es ja Propaganda, es gibt PR-Agenturen, die für Unternehmen arbeiten, die für Produkte arbeiten. Ja? Es wird ja überall die Realität manipuliert. Wo wollen Sie denn im Medienbereich überhaupt noch Realität herkriegen? Die gibt es gar nicht. Sie wird gemacht, sie wird konstruiert von PR-Agenturen, von Werbeagenturen, von PR-Beratern.
NGOs und so weiter. Es war so ein Riesenmarkt.
Von politischen Beratern, ja. Von Coaches Think und so weiter.
Tanks. Ja.
Also wir wissen ja auch, es gibt am Reißbrett entworfene Medienlügen, wie beispielsweise die sogenannte Brutkastenlüge. Jeder kann das sogar bei Wikipedia nachlesen, was die Brutkastenlüge ist. Ja? Da hat man also eine
Realität erfunden und daraufhin einen Krieg aufgebaut.
Richtig, man hat eine arabische Prinzessin oder was geschult, zu behaupten, sie hätte in einem Krankenhaus gearbeitet während des Irakkrieges, Golfkrieges, ja, 1991, als Saddam Hussein in Kuwait einmarschiert war. Und sie hätte in einem Krankenhaus dort gearbeitet und gesehen, wie die irakischen Soldaten Babys aus den Brutkästen gerissen und auf den Boden geworfen hätten, ja. Und das hat sie heulend erzählt, ich glaube sogar vor dem US-Kongress,
ja.
Das Ganze war von A bis Z von einer PR-Agentur entworfen.
Hill & Norton.
Ja? So, also was wollen Sie denn überhaupt? Es gibt die Realität nicht, schon gar nicht. Es gibt keine, Sie können nicht davon ausgehen, dass Ihnen die Medien irgendeine Realität präsentieren,
aber
außer vielleicht die Bundesliga-Ergebnisse.
Herr Wisniewski, ja? Ich verstehe das, ich sehe das ja genau in diesem Punkt gleich. Ja, das, was da Hill & Norton mit der Brutkastenlüge produziert, ist eine reine Erfindung, aber... Gibt es denn nicht irgendetwas in den Medien, wo Sie sagen können, dass das stimmt? Warum muss dann alles eine Erfindung sein?
Ich sage ja bis zum Beweis des Gegenteils. Ich habe ja vorhin gesagt, benutzen Sie das, was zwischen Ihren Ohren sich befindet, das Gehirn. Ja? Und damit müssen Sie praktisch jeden Medienbericht, jeden wichtigen selber überprüfen. Ne? Sonst kommen Sie nicht weiter. Es hat keinen Sinn, einfach Medienberichte zu akzeptieren, als wahr hinzunehmen. Man muss immer im Hinterkopf haben, Moment. Sie kennen doch den alten Spruch, Lügen wie gedruckt. Ja, wo kommt denn der her, dieser Spruch? Weil man schon vor 100 Jahren wusste, dass da gelogen wird wie gedruckt in den Medien. Und das ist heute noch viel schlimmer geworden.
Aber mich interessiert, wie Sie als Journalist heute arbeiten. Weil Sie sind ja durchgängig misstrauisch.
Ja klar, muss so, man ja sein.
Ja, aber es muss doch irgendetwas geben, wo Sie sagen, dem vertraue ich. Vertrauen Sie jetzt der katholischen Kirche oder sagen, ja, da weiß man, was man hat? Oder
das halte ich jetzt auch für einen schlechten
Rat. Der Bayern München oder wem glauben Sie denn noch?
Das halte ich jetzt auch für einen schlechten Rat. Also ich glaube ja in erster Linie mal meiner Familie. Ja? Also ich habe ja gesagt, Sie müssen erst mal von der Realität ausgehen, die Sie selbst erfahren können. Ja? Und von da aus müssen Sie sich weiter vortasten und müssen die Realität erforschen selber. Das bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig. Sie können sich nicht nur auf andere verlassen, es sei denn vielleicht, Sie haben ein Medium, dem Sie absolut vertrauen. Aber auch da können ja immerhin Irrtümer passieren. Mhm. Ja.
Also, aber sehen Sie nicht auch, dass der Grad, dass man überhaupt niemand vertraut und paranoid zu werden, dass das ein sehr schmaler Grad ist?
Nee, weil wenn das so bei mir wäre, wäre ich schon längst paranoid. Mhm. Weil es gibt für solche Leute nichts Gefährlicheres, als sozusagen solche Dinge zu hinterfragen. Ja, und am Ende enden sie dann damit, dass sie an irgendwelche, keine Ahnung, was für außerirdische Wesen glauben oder, keine Ahnung, Teufelserscheinungen in ihrer Wohnung. Ja. Nein, also wenn ich paranoid wäre, da hätte ich schon längst kein gutes Ende genommen. Ganz im Gegenteil, das zeigt, wie stabil ich eigentlich bin. Mhm. Ja? Dass ich das aushalten kann, diese Zweifel, und auch aushalten kann, diese mir vorgesetzte Realität zu hinterfragen. Das muss man auch aushalten können. Ja? Vielen anderen Leuten würde der Boden wirklich unter den Füßen wegschwinden. Ne? Und das ist natürlich eine Gefahr. Ich kenne auch Leser, die mir schreiben, wo ich denke, oh je, ja, also das ist irgendwie schiefgegangen. Mhm. Ja.
Aber Herr Wisniewski, wissen Sie, ich habe auch mal versucht, mit Kollegen von Jehovas Zeugen zu sprechen oder auch von Scientology, da kommt man ja auch nicht ran an die. Und man könnte sich auch zu einer Einmannsekte entwickeln, dass man an das geschlossene Weltbild stimmig und jeder an, der ist halt noch nicht so weit, die Gefahr besteht immer.
Also ich kann schon deswegen keine Sekte gründen, weil ich nicht unfehlbar bin. Also wenn Sie einen Guru suchen, müssen Sie woanders suchen. Ich bin kein Guru, ich kann auch Fehler machen, aber ich versuche die Fehlerquote möglichst gering zu halten. Ja? Und deswegen werde ich auch keine Sekte gründen und ich bin auch keine Sekte. Mhm. Ja? Und ich denke auch die anderen Kollegen und Sie sind wahrscheinlich auch kein Sektenführer, oder?
Aber würden Sie sagen, dass Sie überkritisch sind?
Nö, würde ich nicht sagen, sondern es wird übermäßig gelogen. Das ist das Problem. Mhm. Denn es ist ja so, nicht ich habe mich radikalisiert, wie manche glauben, sondern die Realität hat sich radikalisiert oder die gemachte Realität hat sich radikalisiert.
Können Sie das erklären?
Ja,
Sie also was hat sich da radikalisiert?
An einem Bahnhof, wenn Sie in einem Zug sitzen und gegenüber fährt der andere Zug auf dem anderen Gleis, den sehen Sie fahren, ja? Dann wissen Sie ja auch im Moment nicht, fährt jetzt der andere Zug oder fährt mein Zug, ja? Und genauso ist es ja auch hier in unserer Gesellschaft, was sich hier abspielt politisch an Radikalisierung, auch an Linksradikalisierung der etablierten Parteien, das hätte man ja vor 20, 30 Jahren nicht für möglich gehalten. Und ein ganz normaler Konservativer steht jetzt plötzlich als Rechter da oder rechtsradikal. Ja, dann ist die Frage, ist das so, weil er rechtsradikal ist oder weil der Rest der Gesellschaft linksradikal geworden ist? Mhm. Ja? Und aus meiner Sicht ist es das so, dass große Teile der Gesellschaft linksradikalisiert wurden, in Richtung Sozialismus und Kommunismus gedrängt wurden, ja leider sogar in Richtung Maoismus.
Mhm. Und das aber Sozialismus und Kommunismus gibt es doch so gar nicht mehr. Diese ja. Leute würden doch von sich sagen, nein, sind liberal.
Es gibt doch das Konzept, es gibt doch die Konzepte noch, ja. Die stehen ja überall noch drin.
Mhm. Aber sagen Sie, dass das wiedervereinigte Deutschland eher ein kommunistisches Land ist? Ist doch ja. Ist neoliberal.
Nein, nein. Es wird
die Börse bestimmt.
Kommunistisch und korporatistisch, ja. Sie müssen ja überlegen, was für Trends haben wir denn hier? Und wie werden die uns eigentlich verkauft? Das ist ja hochinteressant. Zum Beispiel nehmen wir doch mal Carsharing, ja. Man erzählt uns eigentlich, und auch Bicycle-Sharing, also Bike-Sharing, ja, also überall diese Mietfahrräder, ja, weil man erzählt uns ja jetzt so, ja, also wofür brauchst du eigentlich ein eigenes Auto und so und kann man das nicht auch teilen und wir schaffen da so einen Pool von Fahrzeugen, ja.
Das ist ja nichts Schlechtes.
Und
bei überfüllten Innenstädten in München.
Ich will ja jetzt ausreden und das heißt ja erstmal, der Begriff eigen taucht da auf. Du brauchst kein eigenes Auto mehr, kein eigenes Fahrrad. Und Nummer zwei, das können wir doch kollektivieren. Das sind Kollektivierungstrends. Die werden aber nicht so benannt, sondern es wird halt schick gemacht, ja. Es wird in gemacht, sich das zu teilen. In Wirklichkeit sind das kommunistische Konzepte. Das ist Kollektivierung und Enteignung, ja. Ja. Und Sie haben ja weitere Enteignungstrends hier, also die deutschen Autofahrer wurden ja um Milliarden erleichtert durch die sogenannte Dieselkrise. Die mussten Wertverluste in Milliardenhöhe hinnehmen. Wo sind denn da die Proteste? Wo sind sie denn? Das sind Enteignungen staatlicherseits. Mhm. Ja?
Herr Wisniewski, ich möchte, wenn Sie über die Carsharing und Bikesharing sprechen, möchte ich meine Meinung dazu mal kurz zum Besten geben. Ich glaube einfach, dass der Kapitalismus eben sieht, wenn sie die Autos, die sie verkaufen wollen, nicht mehr geparkt bekommen, es einfach keinen Platz gibt
ja.
Und dann die Leute abgeturnt sind, weil sie nur noch im Stau stehen, kommen sie nur über Sharing, damit die Leute wenigstens Mobilität schaffen. Bei dem Dieselskandal gehe ich mit, aber das Problem ist ja nicht, dass die Proteste verboten wurden. Die Menschen regen sich offensichtlich nicht genug darüber auf.
Also da müssen Sie mir gestatten, dass ich etwas weiter in die Vergangenheit schaue. Woher kommt denn eigentlich die Parkplatznot? Die kommt ja daher, dass sie sozusagen seit Jahrzehnten bewusst geschaffen wird, ja. Also durch Verkehrsberuhigung und ähnliche Dinge. Kann man positiv, kann man aber auch anders sehen. Natürlich auch mit dem Umweltargument. Wir brauchen überall Bäume und wir brauchen Grünkästen und wir brauchen Spielstraßen und. Das heißt, der Parkraum wurde ja bewusst verknappt. Und jetzt kommt man her und sagt, ja, also das geht ja gar nicht mehr. Wir haben gar keinen Platz mehr für die Autos. Wie kommt das denn? Können wir uns gar nicht mehr erklären, ja?
Herr Wisniewski, wir können es auch andersrum sehen. Es gab ja früher keine Autos, da waren die Städte autofrei. Dann hat man alles abgeräumt, um die Städte autogerecht zu machen. Und dann hat man es übertrieben. Und inzwischen ist es eben so, dass die Menschen in solchen Städten einfach von Autofahrern, Parkplätzen behelligt werden und nicht mehr zu Fuß von A nach B gehen können. Und da sagt man sich, Smog-Alarm und was es nicht alles gibt. Da sagen Leute, sag mal, Autos sind schön, aber irgendwie geht es jetzt nur noch ums Auto und es geht nicht mehr um Fußgänger und es gibt nicht nur Menschen, die aus den Autos aussteigen. So kann man es auch sehen.
Na, ich weiß nicht, ob Sie das so teilen können, die Menschen in Autofahrer und Nicht-Autofahrer, weil wir sind ja meistens alles zusammen. Wir laufen mal fahren wir Fahrrad, mal fahren wir Auto. Mhm. Also die meisten von uns haben auch Autofahrerinteressen, ja. Also man versucht es natürlich, Autofahrer auszuspielen gegen Fahrradfahrer. Dieser Propagandakrieg tobt ja auch, ja. Dass man sagt, die bösen Autofahrer und die fahren uns alle platt und die nehmen uns sonst was weg und so, ja. Aber das ist ja nicht redlich, sowas zu tun, sondern wir alle sind ja auch mal Autofahrer, Taxifahrer. Wir haben oft eigene Autos, wir fahren aber auch mal Fahrrad. Ja? Und so funktioniert es nicht. Natürlich benutzt man den Mechanismus, weil man will die Menschen ja in diese Ecke drängen. Man will sie enteignen. Man will sie dran gewöhnen, in der Rikscha zu fahren. Ja, das sind alles Drittwelttechnologien, Herr Jepsen. Wir sind hier in einem Hochindustrieland und am Münchner Marienplatz stehen keine Taxen mehr, da stehen Rikschas.
Ja? Ich glaube aber nicht,
wer diese Zeichen übersieht, ja, der übersieht was sehr, sehr Wichtiges, wo hier nämlich die Reise hingehen wird. Wir werden hier in ein Drittweltland reisen. Wir werden in ein Drittweltland verwandelt werden. Ja. Und das sind Entwicklungen, die sind äußerst gefährlich.
Herr Wisniewski, ich glaube nicht, dass Deutschland als Autonation sich auf Rikschas umstellen wird. Dazu ist die Autoindustrie zu mächtig. Ich glaube, dass wir jetzt erstmal einen neuen Trend bekommen, der meiner Meinung nach auch in die Sackgasse führt, dass wir jetzt alle unsere Autos durch Elektroautos ersetzen sollen, obwohl wir genau wissen, dass das auch nicht die Zukunft sein kann. Wir haben, glaube ich, insgesamt zu viele Autos und ob die Elektromobilität mit den Batterietechnologien der richtige Weg ist. Aber ich möchte gar nicht über dieses Thema speziell, sondern wir können ja hier am Tisch merken, dass Sie jemand sind, die sind ja, wie soll ich das beschreiben? Nochmal, was kann man noch glauben? Was glauben Sie noch? Wie lebt es sich, wenn man sagt, dahinter allem steckt was anderes? Das, was Sie uns sagen wollen, ist was anderes.
Das ist nicht richtig, Herr Jepsen, sondern natürlich erkenne ich auch bestimmte Sachen an, insbesondere dann, wenn ich sie selber erfahren konnte oder selber nachprüfen konnte. Mhm. Ja? Und außerdem kann ich natürlich auch nur mich mit bestimmten Fragen befassen. Ich bin ja kein Supercomputer. Also ich kann mich nur mit wichtigen gesellschaftlichen und politischen Trends befassen oder Ereignissen befassen. Und habe dann die Zeit, die ich dann auch von meinen Lesern bekomme, mich damit auseinanderzusetzen, um darüber Kapitel zu schreiben. Mhm. Ja? So kann das ja nur funktionieren.
Ja. Aber es ist immer ja auch Ihre Sicht. Die muss ja nicht die richtige Sicht sein, es ist Ihre Sicht.
Das ist natürlich meine
Sicht. Also Ihre Sicht, dass Deutschland eine Rikscha-Land wird, ist Ihre Sicht. Ich sehe es anders.
Ja, es ist so.
Also aber wenn ich nach München komme, sehe ich eigentlich erstmal Staus.
Nein, ja, wissen Sie, wo die Staus herkommen, weil die Spuren dauernd verkleinert werden, Herr Jepsen. Also ich lebe ja in München und wir sehen da die Verkehrspolitik dieses SPD-Bürgermeisters, ja. Und da werden also permanent Fahrspuren weggenommen und dann stehen sie im Stau.
Ist es in Stuttgart besser?
Das weiß ich nicht, weil ich nicht in Stuttgart lebe. Also ich bringe jetzt ein Beispiel aus München. Ja. Ja. Und dann heißt es ja, also diese Autos stauen sich da schon wieder. Das ist doch unmöglich, kein Zustand. Ja. Ja, warum stauen die sich? Weil die von der Verkehrspolitik so in die Enge gedrängt werden, sage ich mal. Dass auch wirklich keiner mehr weiß, wohin. Und dass sie dann anfangen, uns auch zu belästigen. Ja. Und dass man sagt, ja, schrecklich, dieser Stau. Ja. Die Dinger müssen einfach weg. Und am besten, wir machen jetzt gleich einen Fahrradweg dahin und fahren da mit einer Rikscha drüber, Herr Jepsen.
Lassen Sie uns über die Europawahl sprechen. Die Grünen haben abgeräumt. Hätten Sie damit gerechnet?
Leider ja. Und zwar durch diesen Auftritt dieses unsäglichen YouTubers und seiner Freakshow. Ja.
Sie reden von Rizzo.
Ja, genau. Und der also ja nichts weiter gemacht hat als Wahlwerbung für die Grünen. Und zwar mit einer gigantischen Reichweite von zuletzt, glaube ich, 11 Millionen. Mhm. Dazu muss man aber sagen, dass er natürlich gepusht wurde, auch von fast allen Medien, die dieses Video gehypt haben. Ja. Mhm. Und leider habe ich dann mit einem Erdrutsch-Durchmarsch gerechnet der Grünen, ja, was eine Katastrophe ist, weil sie hängen also verschiedenen irrealen und gefährlichen Konzepten an, wie der Klimakatastrophe, über die sie ja nicht sprechen wollen heute. Ja. Und das ist ja eine hochgefährliche Geschichte, weil hier ja eigentlich mit einem Phantom gearbeitet wird. Und eins meiner Spezialgebiete sind nun mal Phantome.
Lassen Sie uns über Rizzo sprechen, den Mann, dieser YouTuber, dieser Influencer, ja, also der Manipulateur, kann man auch sagen, hat sich ja vorher nicht groß mit Politik beschäftigt, also nicht das, was wir machen, dauernd mit Geopolitik, sondern eher mit anderen Dingen, die, sag ich mal, im Bereich Kultur, Musik und sowas zu tun haben. Aber er hat natürlich Helfer gehabt, weil er ist zum Beispiel auf dem T-Online-Kanal gepusht worden. Der gehört aber zu Ströer, dieser riesigen Werbefirma, die überall Plakate hat, und dann noch andere dahinter, die das Ganze gepusht haben. Das heißt, es gab dahinter schon Menschen, die ihm geholfen haben. Nicht wie er gesagt hat, er hat mal kurz gegoogelt über die CDU, weil das war alles sehr gut gemacht, hat einen eigenen Kanal, der wird gepusht, wird professionell, und dann auch nochmal ein Nachfolgevideo, wo 90 YouTuber auch plötzlich ihren politischen Ader entdeckt haben und gesagt haben, nie mehr als die großen Volksparteien. Das ist eigentlich das, was wir Putin in Russland, in den USA unterstellt haben, dass er über das Netz eine Wahl jedenfalls manipuliert hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich einen Impact hatte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber lassen Sie uns weg von dieser Europawahl Deutschland mal angucken. In Frankreich ist es ja anders gelaufen.
Ja,
also Europa ist ja ein Flickenteppich. Wie ist es in Europa gelaufen, die Wahl, Ihrer Meinung nach?
Besser, besser. Also zum Beispiel in Griechenland hat dieser Tsipras was auf den Deckel bekommen, ja. Und auch in anderen Ländern sind die Grünen oder die Linken nicht so durchmarschiert. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Also Deutschland ist mal wieder sozusagen der Vorreiter. Es ist fast so wie das Schweden von Mitteleuropa. Schweden ist ja auch ein sozialistisches und kommunistisches, politisch korrektes Vorzeigeprojekt. Und Deutschland geht auch in diese Richtung, ja, in Richtung einer absolut, ja, kommunistischen Ökodiktatur oder eines kommunistischen
Ökofaschismus. Weil Sie von Tsipras sprechen, Tsipras ist natürlich eher ein Sozialliberaler, und dass der abgestraft wurde, hat einfach damit zu tun, also links, dass er an der Macht ist. Ich glaube, es hat gar nichts mehr damit zu tun, welche politische Farbe sie haben. Die an der Macht sind, bringen nicht das, was sie versprechen. Vielleicht, weil wenn sie das bringen würden, würden sie nicht mehr gewählt werden und jeder kriegt auf die Mütze. Ich meine, ich bin jetzt bestimmt kein Freund der Grünen, weil die Grünen sind für mich die Partei. Ich habe mal die Grünen gewählt, muss ich an der Stelle sagen. Aber die Grünen sind für mich die Partei, die uns in den Jugoslawienkrieg geführt haben. Mhm. Seitdem traue ich dieser Partei alles zu. Klar. Die größte Umweltverschmutzung ist Krieg. Also ich verstehe nicht, wie man das ausblenden kann, sagen, ach, das werden die bestimmt nicht nochmal machen, aber die pflanzen jetzt Bäume. Ja, aber die bringen auch Leute um. Das machen sie auch noch. 78 Tage Bombardements. Aber sie können doch auch auf der anderen Seite sagen, die etablierten Parteien, ja, ich rede jetzt gar nicht mehr von der SPD, es ist ja gar keine Partei mehr, die sind doch selber schuld, dass es so ist. Die kann man nicht wählen. Und die CDU hat auch nicht viel dafür getan, um dieses Land nach vorne zu bringen. Was denn jetzt
konkret? Natürlich.
Also von daher braucht
man doch. Das Problem ist doch nur, dass jetzt Parteien gewählt werden, die das Land noch weiter runterfahren.
Das weiß ich ja nicht.
Die das Land noch weiter nach hinten bringen. Ja, ich habe das ja gerade geschildert. Die Deindustrialisierung, die Demobilisierung, das sind alles grüne Konzepte. Die Rikscha-Politik, sage ich mal, ja, das sind alles grüne Konzepte. Die Fahrradpolitik. Wir leben hier aber in einem Hightech-Land.
Aber Herr Wisniewski, was haben denn, wenn wir in einem Hightech-Land, wir sind ein Industriestandort, gebe ich Ihnen recht. Ja, Hightech-Land, wenn ich den Flughafen in Berlin sehe, weiß ich nicht, ob das Hightech ist, oder? Stuttgart
21. Berlin sehe, weiß ich nicht.
Weiß ich nicht so genau. Aber die Frage müssen Sie sich schon fragen, also stellen lassen von mir: Wie kann das denn eigentlich sein, dass diese Parteien, die immer sehr wirtschaftsnah waren, CDU, CSU, SPD und so weiter, dass die das haben so laufen lassen? Was ist denn da los? Die Frage muss man doch stellen. Die waren doch jahrelang gut aufgestellt, da gab es doch gar keine Grünen.
Total, ja, diese Frage muss man stellen. Ich glaube aber schon, dass sie auch teilweise den Grünen hinterhergelaufen sind, was natürlich ein riesiger Fehler war. Dass sie einfach die deutsche Industrie und Wirtschaft und die Wirtschaftsleistung nicht genügend verteidigt haben, dass sie nicht wirklich dahinter gestanden haben, dass sie immer nur häufig den Wahlerfolgen von grünen Parteien hinterhergehechelt sind und haben sich versucht, selbst grün einzufärben und rot einzufärben, ja. Und jetzt haben sie die Quittung dafür. Sie haben ja diesen Nachwuchs, der sie gerade wegputzt, den haben sie selber hochgepäppelt. Ja? Also diese Revolution von unten da, diese Rezos und wie die alle heißen. Und die Grünen auch, die haben sie ja nicht eingedämmt, sondern denen sind sie hinterhergelaufen. Mhm. Das ist jetzt nur die Quittung. Die logische Quittung ist die, dass sie von dem Sturm, den sie nicht bekämpft haben, selber weggeputzt werden. Und
glauben Sie denn überhaupt noch an die Parteiendemokratie?
Nö.
Ist also es dann von daher nicht vollkommen egal, wer da oben gerade die meisten Stimmen bekommt, weil nach der Wahl spielt ja das, was man versprochen hat, im Wahlprogramm eh keine Rolle.
Also das
ist ja nicht bindend.
Das Problem dieser ganzen, das erleben wir ja täglich in der Politik, dass mit der Parteiendemokratie der Manipulation Tür und Tor geöffnet wird. Ja? Sie können jeden Abgeordneten kaufen, sie können ihn beeinflussen, sie können ihn sonst wie in ihre Richtung lenken und sie können Verantwortung unkenntlich machen. Wer kennt denn diese 600 Leute oder wie viele das sind, die im Bundestag sitzen und wer weiß, wie die abstimmen? Die sind morgen wieder verschwunden oder in 5 Jahren.
Ja, es ist intransparent.
Wenn sich das auswirkt, was die beschlossen haben, wenn sie plötzlich, 5-fache Steuern zahlen müssen oder eine irrsinnige CO2-Steuer bezahlen müssen, ja. Wer fragt denn dann noch, wer hat den Mist eigentlich beschlossen? Das weiß keiner mehr. Das heißt, es wird Verantwortung unkenntlich gemacht. Sie verschwindet einfach. Sie wird auf ganz viele Schultern verteilt und unkenntlich gemacht.
Ja. Das sind gesichtslose Bürokratien bis Brüssel.
Ja, und sie können diesen ganzen Haufen manipulieren, wie sie wollen. Ja. Mit genügend Geld oder womit auch immer. Mhm. Ja.
Herr Wisniewski,
also das ist ein Konzept, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal, das ist ja auch ein Gegenstand der Politikwissenschaft, ob Demokratien schon mal funktioniert haben.
Also ich kann nur hier Mausfeld zitieren, der sagte, Demokratie ist das beste Revolutionsprophylaxe. Demokratie würde schon funktionieren, aber wir haben es ja mit einer stellvertretenden, also repräsentativen Demokratie zu tun und schon die ersten Konzepte bei den Griechen waren eben, dass die edlen Männer herrschen sollten, das waren auch die Besitzenden. Aber sie sollten keine keine weiteren Verpflichtungen haben. Wir sind da nicht an diesem Punkt, aber wir wissen eben auch, warum wir keine direkte Demokratie haben. Wir haben hier neulich erst einen Macher vorgestellt, der dieses Democracy-App gezeigt hat, der den Bundestag transparent macht, wird nicht gepusht, weil man möchte offensichtlich keine Transparenz. Aber wir sind jetzt an der Stelle in diesem Interview angekommen, wo ich mit Ihnen, Sie erinnern sich an das erste Wort, Zuversicht sprechen möchte. Okay, der Karren ist richtig im Dreck und zwar überall, wo der Westen mitmischt oder auch wo der Osten. Wie kommen wir raus aus der Nummer? Wir haben es doch inzwischen mit einer multipolaren Welt zu tun und sie alle rüsten mehr oder weniger auf oder machen Propaganda, dass man nicht miteinander kann. Aber wir müssen auf diesem Planeten ja miteinander auskommen. Wie können wir kooperieren? Haben wir eine Chance? Oder sagen Sie, und Sie haben ja auch Kinder, ich kann noch eine Zustandsbeschreibung machen, aber der Karren säuft ab und wir alle. Die Menschheit, die wird kommen, in 50 Jahren ist Feierabend.
Inwiefern ist der Karren im Dreck aus Ihrer Sicht?
Inwiefern?
Ja.
Na, ich denke mal, wenn Sie sich nur anschauen, was wir für Rüstung ausgeben, wenn Sie sich anschauen, das Art von Wording, was wir benutzen, wenn wir andere Völker beschreiben, das riecht einfach nach Krieg.
Ja,
und ein solcher Krieg, da brauchen Sie gar nicht nuklear einzugreifen, zerstört eine Infrastruktur und da bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und dann wird nuklear abgeräumt. Das dauert eine halbe Stunde. Glauben Sie, dass das sich noch verhindern lässt? Oder warum machen Sie diesen Beruf noch? Also haben Sie noch Zuversicht? Oder ganz ehrlich, haben Sie nicht?
Also, die Frage ist, ob konventionelle Kriege noch so stattfinden werden. Ja? Also gut, wir haben jetzt so ein paar Kriege, wobei man die eigentlich eher als Kommandoaktionen beschreiben muss, erlebt in Afghanistan und Irak und in Libyen, ja.
Syrien.
Aber der Schwerpunkt verschiebt sich ja eindeutig auf ganz andere Kriege, auf Wirtschaftskriege, auf psychologische Kriege und auf Migrationskriege, dass man versucht, andere Länder mit Migrationswellen platt zu machen und zu desorganisieren. Das sind die modernen Kriege, über die man ihnen gar nichts erzählt, weil der beste Krieg ist doch der, von dem die Bevölkerung gar nichts weiß, weil sie gar nicht weiß, dass sie Opfer einer Kriegshandlung ist, weil Deutschland nicht weiß, dass es Opfer eines Wirtschaftskrieges ist in Bezug auf die Autoindustrie und andere Industrien, auf andere Technologien.
Dass man Sanktionen verortet, die nur Deutschland treffen und die verorten, sind nicht an den Sanktionen beteiligt, weil sie gar kein Wirtschaftspartner mit dem Iran zum Beispiel sind.
Ja, oder dass man gar nicht erkennt, dass man Opfer einer Migrationswaffe ist, ja. Dieser Begriff stammt nicht von mir, sondern von einer amerikanischen Wissenschaftlerin, die darüber ein Buch geschrieben hatte. Mhm. Ja.
Greenhill,
richtig, ja. Ist auch bei COP erschienen, also die Migrationswaffe heißt das, glaube ich. Ja. Wo sie ganz klar 60 Fälle untersucht hat, wo also Regierungen versucht haben, andere Länder einzuschüchtern oder aber zu beeinträchtigen durch Migrationswellen oder die Androhung von Migrationswellen. Das ist also keine Erfindung von mir. Ja? Nur auf die Begriffe kommt es an. Mhm. Man erzählt ihnen natürlich nie, dass es sich dabei um Krieg handelt.
Mhm. Deswegen nochmal die Frage an Sie, Herr Wisniewski. Also, lohnt sich noch Journalismus? Sind wir nicht hoffnungslos, also in Ihrer Welt, den üblichen Verdächtigen unterlegen und die haben halt gewonnen? Müssen wir einräumen.
Wissen Sie, Herr Jepsen, es gibt ja Handlungen, die nicht nach Wirkung fragen. Ja?
Nochmal.
Ja, es ganz einfach, die nicht nach ihrer Wirkung fragen. Man handelt, obwohl man jetzt nicht unbedingt an die Wirkung denkt, dieser Handlung. Nehmen wir mal an, also auf Ihre Frau stürmen jetzt 10 Vergewaltiger zu und Sie sind dabei. Dann werden Sie wahrscheinlich auch nicht sagen, also da habe ich überhaupt keine Chance, ich renne weg, sondern Sie werden wahrscheinlich kämpfen. Das heißt, Sie werden nicht nach der Wirkung fragen, sondern Sie müssen ja handeln, Sie müssen ja was machen. Ja, und genau in dieser Situation bin ich auch. Und
das heißt, Sie arbeiten aus Reflex nur noch, obwohl Sie wissen, dass Sie eigentlich keine Chance haben. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist jetzt natürlich sehr pointiert, ja, aber es gibt eben Handlungen, die sie einfach durchführen müssen, weil sie das tun müssen.
Aber haben Sie für sich im Kopf noch, sehen Sie da noch ein Licht, wo Sie sagen, wenn wir es schaffen, eine gewisse Aufklärung wieder unter die Bevölkerung zu bringen, wenn wir es schaffen, ein Bildungsniveau anzuheben, dann werden die Leute verstehen, dass man ihr Gehirn gekapert hat und sie eigentlich wie so Marionetten an einem Gängelband in eine Richtung gelenkt werden, die ihnen schadet. Glauben Sie, dass wir das noch hinbekommen können?
Es ist ja auch so, die Frage ist ja, wo wären wir denn, wenn wir das alles nicht gemacht hätten in den letzten Jahren, Herr Jepsen? Ja? Also versuchen Sie sich mal den Staat vorzustellen oder die Gesellschaft, wenn es uns nicht gegeben hätte. Sie, mich, aber auch viele andere Superkollegen, die auf dem Internet unterwegs sind, die auch Bücher schreiben oder die aufklären, Professoren auch wie Mausfeld und andere. Ja? Und das Interessante ist ja, man kann es ja relativ leicht in eine Formel fassen. Wenn Sie nichts tun, ist die Wirkung garantiert null. Das steht mal fest. Wenn Sie etwas tun, dann ist die Wirkung 0 plus x. Nur, es gibt dieses x, das ist mal ganz klar. Sie wissen aber nicht genau, wie groß x ist. Und Fakt ist auch, dieses x hat existiert. Es gibt dieses x. Wir haben diese Wirkung erzielt. Wir haben nervöse Reaktionen von der anderen Seite.
Glauben Sie, dass wir wirklich was bewirken? Oder ist es so ein bisschen Titanic, letzten Stunden vorher, wir beide haben zusammen einen Eimer und tun das Wasser aus dem Schiff. Im Grunde ist es auch egal. Ja. Ist es vielleicht nicht das, dass wir das für uns selbst, aber im Grunde genommen, Sie kriegen einfach mehr Leute auf die Straße, wenn Sie einen BMW-Marathon machen. Da kommen die Leute, egal wie das Wetter ist.
Richtig.
Wenn Sie eine Demo machen, weil die Stele 20 abgeräumt wurde, da kommt keiner.
Deswegen wird der BMW-Marathon ja auch gemacht oder die Blade Night in München und so. Ja, das sind Massenerlebnisse, wo plötzlich alle sich zusammen erleben können und alle einer Meinung sind und alles ist gut und friedlich. Ja. Deswegen werden ja solche Massenerlebnisse auch inszeniert unter anderem. Ja. Wir reden ja auch über Massenpsychologie. Ja. Aber wie gesagt, also ich für meinen Teil, ich glaube an das X, es gibt das X und wir müssen das X vergrößern. Mhm. Ja. Eine andere Chance haben wir gar nicht. Ich glaube, aufgeben ist keine Alternative. Mhm.
Lassen Sie uns in die Geopolitik einsteigen in diesem Gespräch. Wir sehen gerade einen Konflikt im Orient, Saudi-Arabien, der Iran, Israel, Amerika. Bauen sich untereinander auf und bitten andere, doch bitte ins Boot einzusteigen, denn man muss ja aufpassen, was sich da abspielt. Stichwort Iran, der hält sich an Verträge und ist ein ganz gefährlicher. Wie wird das ausgehen? Ist das alles nur heiße Luft?
Also das Interessante ist ja, dass diese Iran-Krise schon ewig schwelt, schon mindestens seit 10 Jahren in dieser Form. Also der Iran stand ja ganz am Anfang auf der Liste der Staaten, die platt gemacht werden sollten nach dem 11.09.2001.
Stichwort Clark.
Ja. Und das gehörte zu diesen 60 Schurkenstaaten, die Bush, also das ist ja schon Realsatire, der gute Mann, ja, George W. Bush, manche haben ihn vielleicht schon vergessen, aber es ist eben gefährliche Realsatire. Und der Iran stand schon von Anfang an auf dieser Liste und auch Merkel hat, denke ich, mit diesem Krieg schon vor 10 Jahren gerechnet oder vor längerer Zeit schon. Und das heißt, das Ganze ist schon ziemlich abgestanden, was wir da jetzt erleben, was Sie vielleicht aufregt, diese ganze, dieser Hype um den Iran und was wird da wohl passieren und die Vorwürfe hin und her und so, ja. Wir haben ja gerade erst vor 1-2 Jahren eine ähnliche Inszenierung erlebt zwischen Nordkorea und den USA, ja. Also wo diese zwei Figuren, Trump und Kim, ihre riesigen Schatten über den Globus geworfen haben und jeder hat gedacht, jetzt bewerfen die sich gleich mit Atomwaffen, ne. Und auf diese Weise hat man den Globus monatelang hypnotisiert, uns alle. Ja? Wir haben ja schon auf den großen Knall gewartet. Und plötzlich heißt es, April, April, ach, das ist ein netter Kerl und so, wir haben uns sehr gut unterhalten. Ja? Und wir dürfen auch nicht vergessen, wir fallen hier schon wieder auf eine Manipulation rein, nämlich auf die Hypnotisierung durch Angst, durch Kriegsangst.
Hysterie.
Ja, Hysterie, genau. Man hypnotisiert uns damit und lenkt uns von den wirklichen Kriegen ab. Und ich sage Ihnen nochmal, die wirklichen Kriege finden nicht mehr mit konventionellen und auch nicht mit atomaren Waffen statt. Die wirklichen Kriege finden mit psychologischen, wirtschaftlichen und anderen Waffen statt und sie werden nicht so benannt.
Wer führt diese Kriege?
Die führen Staaten gegeneinander zum Beispiel, wie ich sagte, mit der Migrationswaffe, ja. Oder aber Staatengruppen können die gegeneinander führen. Und im Moment ist Deutschland ein ganz klarer Kriegsschauplatz. Und das soll uns aber nicht auffallen. Und deswegen hält man uns immer diese Iran-Geschichte unter die Nase. Ja, was passiert im Nahen Osten und so? Habt ihr das schon gelesen? Haben Sie das schon gelesen? Israel hat neue Vorwürfe oben und das Abkommen wurde gekündigt und so weiter. Ja, die Bild-Zeitung versucht uns so richtig Angst zu machen und andere Medien. Und lenken dabei davon ab, dass wir selber in einem Kriegsschauplatz leben. Mhm. Deutschland ist ein Kriegsschauplatz.
Inwiefern würden Sie sagen, es ist ein Kriegsschauplatz? Also, ja, dass das Land umkämpft ist und dass hier Handlungen stattfinden, die ihm nicht konventionelle Waffen, wo nicht konventionelle Waffen zum Einsatz kommen, aber wo eben darum gekämpft wird, wer dieses Land regiert. Wie muss ich das verstehen?
Naja, wie gesagt, der eine Kriegsschauplatz ist die Sache mit der Migrationswaffe. Der nächste Kriegsschauplatz ist die deutsche Industrie, die platt gemacht werden soll. Und es gibt noch weitere Waffen, die angewendet werden, wie beispielsweise die Bildungswaffe. Die Bildung der Deutschen wird vernichtet, systematisch. Es werden permanent Lerninhalte abgebaut. Wissen Sie, was das heißt? In 20, 30 Jahren kann hier keiner mehr ein Flugzeug bauen oder ein Auto. Ja? Ganz einfach. Und davon wird eben abgelenkt mit solchen, wie sag ich denn, Gespensterinszenierungen wie Kim Jong-un gegen Donald Trump und sowas. Ja.
Glauben Sie, das, was Sie beschreiben, dass da ein Masterplan dahinter steht, oder ist es einfach eine degenerierte Spezies?
Nein, es ist ein Masterplan. Also ich werde natürlich sicherlich wieder als Verschwörungstheoretiker beschimpft, aber man kann ja beobachten, dass Deutschland zwar das Zentrum ist, dieses Kriegsschauplatzes, aber dass es um ganz Europa geht, das ist auch klar. In den anderen Ländern geht es ähnlich zu, ja. Die sind auch Opfer der Migrationswaffe, Frankreich, Großbritannien zum Beispiel. Zum Beispiel sind aber auch Ziel anderer Waffen, psychologischer Waffen, Wirtschaftswaffen. Und es geht um Europa. Es geht nicht nur um Deutschland, es geht um Europa. Und das Problem ist, dass Europa das Entwicklungszentrum der Menschheit ist. Von hier ist die technische Zivilisation ausgegangen und hat sich erstmal in die USA verbreitet. Ja, das ist ja quasi ein Ableger Europas, die USA, wurde dort auch weiterentwickelt. Aber ohne Europa würde man auch in Afrika nicht Auto fahren und keine Flugzeuge besitzen, weil es die einfach nicht gäbe und auch kein Telefon.
Mhm. Ne? Wie würden Sie denn Europa so umgestalten, Herr Wisniewski, wo Sie sagen würden, da würden Sie gerne, dass Sie, Ihre Familie in Zukunft lebt? Weil so sollte Europa sein. So wie es jetzt im Moment ist, sagen Sie, das gefällt Ihnen gar nicht. Wie sollte es sein, wo Sie sagen würden, das wäre ein Europa, was erstrebenswert ist?
Ich meine, das Ziel würde ich gerne noch nennen, worum es eigentlich geht bei diesem Krieg gegen Europa, der nicht so benannt wird und von dem uns auch nichts erzählt wird. Das Ziel ist eigentlich die Menschheit selber. Man will die Zivilisation herunterfahren. Und deswegen geht man den Motor der Zivilisation an, nämlich Europa, und versucht, diesen Motor runterzufahren. Darum geht es.
Was nützt das, wenn die Chinesen sich weiter vermehren?
Es gibt ja Pläne zur Bevölkerungsreduktion, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Ja, man will also die Menschheit auf, 10% oder sowas reduzieren. Das sind die Sachen, die da dahinter stecken.
Mhm. Aber dass wir uns nicht ungehemmt weiter vermehren können oder irgendwann mal 70 Milliarden auf diesem Planeten, da gehen Sie schon mit?
Weiß ich nicht. Also wir müssten mal ausrechnen. Das muss man hinterfragen.
Es kann auf einem endlichen Raum kein unendliches Wachstum geben, für keine Spezies.
Stimmt, also unendlich wird es das nicht geben. Ja, das wird sich regulieren, muss sich regulieren irgendwie. Die Frage ist, wo? Um diese Zahl geht es ja auch. Ja? Sind es 5 Milliarden oder 15 oder 50? Und diese Frage ist ja auch hochpolitisch und darum gibt es ja auch riesige Diskussionen. Wo ist die Grenze?
Aber würden Sie da nicht eher dann in Asien ansetzen und in Afrika, wo die Bevölkerung wirklich explodiert zahlenmäßig?
Natürlich, ja, würde ich zum Beispiel empfehlen. Und der Witz ist aber der, dass im Gegenteil Europa oder den Industrienationen eine Ein-Kind-Politik empfohlen wird, wo ja die einheimische Bevölkerung sowieso kollabiert zahlenmäßig. Ja, Afrika ist das Zentrum der Bevölkerungsentwicklung des Planeten, ja. Da gibt es, glaube ich, 4 bis 6 Kinder pro Paar, ja, während es also in Europa zwischen 1 und 1,5 Kinder pro Paar gibt etwa. Was natürlich, wie jeder ausrechnen kann, zu wenig ist, um die Population zu erhalten. Ja. Und da redet man uns also ein, ja, deswegen brauchen wir ja auch Migration. Und das ist ja Bestandserhaltungsmigration, aber nicht der Völker dort, ja. Sondern es geht dann nur noch um irgendwie das Volumen, den Raum aufzufüllen mit irgendwelchen Menschen. Ja? Und dadurch zerstört man die Kulturen und die Zivilisation. Das Problem, man zerstört die Zivilisation der gesamten Menschheit. Ja? Auch die Afrikaner haben nichts davon, wenn die Europäer nicht mehr durchblicken, wie man Autos baut. Tut mir leid. Ja?
Wie sollte die Welt Ihrer Meinung nach aussehen, dass Sie sagen, das wäre ein Ort, der fair wäre, wo man gern lebt? Dass es Ihnen gefallen würde, weil das offiziell der Trend, das gefällt Ihnen ja nicht.
Also wir hatten ja mal sozusagen ein Modell Deutschland. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, in den 70er Jahren unter der Regierung Schmidt war das, glaube ich. Da stand Deutschland so super da, wirtschaftlich, wissenschaftlich, technisch, bildungsmäßig, dass man von dem Modell Deutschland gesprochen hat, für den Westen, vielleicht sogar für die ganze Welt, ja. Weil es hat in gewisser Weise die Demokratie ziemlich gut funktioniert. Man hat also nicht einfach so Regeln über Bord geworfen wie heute oder demokratische Regeln über Bord geworfen. Die Wirtschaft hat gebrummt, es gab Arbeitsplätze, es gab Wohlstand, es gab eine sehr, sehr gute Schulbildung, die heute nicht mehr existiert, ja. Und dieses Modell Deutschland, in dem ich ja auch ein bisschen mit aufgewachsen bin, das schwebt mir so ein bisschen vor. Also das heißt, natürlich brauchen wir Umweltschutz, wir müssen Rücksicht auf die Umwelt, auf die Ressourcen nehmen, aber es muss einen vernünftigen Ausgleich geben zwischen den Ressourcen der Umwelt und der Entwicklung des Menschen. Wir müssen ja an der Entwicklung des Menschen arbeiten und nicht an der Rückentwicklung. Wir müssen an Autos arbeiten oder an Flugzeugen, an anderen wissenschaftlichen Errungenschaften und nicht an Rikschas. Mhm. Das ist die falsche Richtung.
Ich glaube, dass ich das mit den Rikschas ein bisschen übertreiben, aber gut, ich weiß, was Sie sagen
wollen.
Nee,
dann müssen Sie mich mal in München besuchen.
Ja, ich bin ja häufiger in München und ich sage immer nur, finde es immer toll, dass die einen Flughafen haben, wo ich, ist der neu? Nee, der ist nur gebürstet, frisch gewaschen, der funktioniert, finde ich immer ganz toll. Danke nach München.
Ja.
Und ich finde auch, dass die Autos da alle gut fahren. Ich finde nur, wenn sie in die Stadt kommen, ich fahre ja meistens mit der S-Bahn rein in die Stadt, wo ich denke, ach Freunde, ihr habt ein bisschen so viel Autos, es ist so eine schöne Stadt, aber dieser könnte ein bisschen weniger, wäre auch cool. Ne? Dann würde ich mir sogar so einen Smart-BMW mal leihen. Aber egal, wie erreichen wir das Ziel, von dem Sie gerade gesprochen haben? Obwohl das ja in einer Vergangenheit definiert wurde, das können Sie auf die Zukunft nicht übertragen, weil erstens waren hier damals Alliierte zum Thema Demokratie, die haben sehr darauf noch stärker geregelt als jetzt. Dann die Wirtschaft hat zwar gebrummt, aber auch unter Konditionen, die sie heute nicht mehr haben, weil sie haben heute andere Player, die im Markt sind. Arbeitsplätze, ja.
Also es ist ja eigentlich ganz
einfach. Wir haben eine Komputerisierung der Wirtschaft, also sie kommen ja nicht, sie können nicht zurück. Sie können nicht zurück.
Also naja, ich kann strukturell zurück. Mhm. Darum geht es ja. Ich kann natürlich nicht dieselbe Vergangenheit wieder erschaffen oder wieder heraufbeschwören. Aber es geht ja um die Strukturen. In welcher Struktur hat dieser Staat Modell Deutschland existiert? Mhm. Ja?
Vielleicht brauchen wir was Neues. Also Stichwort bedingungsloses Grundeinkommen.
Ich kann Ihnen eine Antwort geben auf die Frage, wie würde ich mir die Welt vorstellen? Ja? Es ist ja eigentlich ganz einfach. Also jeder Organismus, unser Körper, alle Organismen, die da leben, sind ja in Zellen organisiert. Ja, weil es halt sinnvoll ist, dass die eine Zelle diese Arbeit macht und die andere jene Arbeit. Es wäre jetzt nicht so gesund, wenn Ihre Nierenzellen in die Leber wandern würden oder in die Lunge zum Beispiel. Ja? Da würden Sie unglaublich viel Schaden anrichten. Und deswegen hatten wir ja eine zellulare Organisation der Menschheit in Nationalstaaten. Ja? Das ist eine zellulare Organisation gewesen. Und indem diese Organisation mutwillig zerstört wird, indem alle Grenzen abgeschafft werden sollen, vernichtet man die Organisation der Menschheit. Mhm. Und nicht umsonst geht ja der Begriff Leben mit dem Begriff Organismus zusammen, weil die eigentliche Definition von Leben ist ja nicht irgendeine Aminosäure oder irgendein Schleim oder Eiweißschleim, ja, sondern die eigentliche Definition von Leben ist Organisation. Mhm. Das ist das, was Leben
ausmacht. Aber Snepsky, wenn
Sie einem Organismus seine Organisation nehmen, wenn Sie der Menschheit Ihre Organisation nehmen, dann machen Sie die kaputt. Mhm. Und wenn Sie mich fragen, was ich für eine Welt haben möchte, dann möchte ich in allererster Linie mal diese Organisation zurückhaben. Und dann können wir weiterreden.
Aber Snepsky, wenn Sie jetzt den Menschen oder einen Staaten mit dem menschlichen Körper vergleichen, dann gehe ich jetzt nochmal weiter und sage, okay, die Zellen wissen alle, was sie tun, aber es gibt ja einen Kopf. Und der bestimmt. Wer soll denn der Bestimmer sein?
Ja, da sind wir wieder bei dem Staatsmodell. Welches Staatsmodell? Ja? Also erstmal kann auch das nur regional oder national organisiert werden und nicht global. Ne?
Also, könnte man nicht beides fahren? Sagen, es gibt Probleme, die können wir nur global lösen. Wir können also nur global Frieden organisieren, weil mit Rüstung funktioniert es nicht. Aber wir haben viele lokale Geschichten, die man lokal viel besser ordnet. Warum muss man sich immer A oder B entscheiden? Warum muss man das machen? Man kann sagen, viele Dinge kann man lokal regeln, aber global einigen wir uns. Das geht doch, wir müssen doch auch gehen.
Die Grünen haben ja früher, die alten Grünen, die Dezentralisierung vergöttert. Genau das, ja. Weil sie eben keine Zentralisierung wollten, weil sie das für schädlich gehalten haben. Ganz im Gegensatz zu heute, wo sie ja die UNO anbeten zum Beispiel, ja. Und in dem Moment, wo sie einen globalen Entscheidungskörper schaffen, schaffen sie was sehr, sehr Gefährliches, egal was der regeln soll, weil sie schaffen einen zentralen Entscheidungskörper, den man auch übernehmen kann, den man kidnappen kann. Man muss dann also nicht mehr 200 Diktaturen errichten, sondern nur noch eine. Das machen sie viel einfacher, dieses Geschäft, für jeden Diktator und für jeden Tyrannen, wenn sie einen globalen Entscheidungskörper schaffen. Und das haben wir ja, wir in Anführungszeichen, gemacht mit der UNO. Ja? Und die UNO ist aus meiner Sicht nur ein strategisches Konzept, um die globale Diktatur zu errichten. Nichts anderes. Natürlich schön bemäntelt, so mit Frieden.
Ich glaube, die UNO wurde gegründet, weil man gesagt hat, dieser Nationalismus hat uns in viele Kriege geführt. Die Idee war eine andere, aber dann wurde die UNO natürlich gekidnappt, genau wie Brüssel gekidnappt wurde. Ich glaube, die Ideen dahinter, das unterstelle ich mal, da waren Menschen, die vom Krieg gesagt, das wollen wir nicht mehr. Das wurde unterlaufen. Aber ich möchte nochmal zurückkommen, was ich Sie vorhin gefragt habe. Lassen Sie uns in die Zukunft gehen. Also, Arbeit und Geld werden sich sich mittelfristig voneinander trennen, weil immer mehr Computer Dinge tun werden. Und die menschliche Arbeit wird überflüssig. Gibt es, wird es nicht mehr da sein. Glauben Sie, dass wir mit einem bedingungslosen Grundeinkommen einen neuen Weg beschreiten können? Wir sagen, okay, wir wissen nicht, wohin geht, aber wir versuchen mal was. Ist das eine Möglichkeit?
Nee, das glaube ich nicht so einfach, weil das für mich auch schon mal die falschen Parteien propagieren. Ja, denen ich sowieso nicht über den Weg traue.
Was sind das für Parteien?
Ja, ich glaube, das sind die Grünen, die sowas vertreten, ne? Oder die Linken, solche Dinge, über die reden die, ja. Mhm.
Und es gibt auch Wirtschaftsbosse, die inzwischen darüber reden.
Ja, das kann sein, aber ich halte das eben für eine Frage, die noch nicht wirklich geklärt ist, ob das sinnvoll ist, weil sie nehmen ja den Menschen damit auch was sehr, sehr Wichtiges weg, ja. Also ich habe schon manchmal, ein kleines Beispiel, versucht im Ausland, wenn ich sehr, sehr arme Händler getroffen habe, wo ich gemerkt habe, mein Gott, der läuft da mit seinen 3 Sonnenbrillen rum, die er mir andrehen will oder so, ja. Den habe ich schon mal versucht, einfach Geld zu geben, ohne eine Brille zu kaufen. Das wollen die nicht. Und warum wollen die das nicht? Die wollen kein Grundeinkommen von mir, ja, weil das gegen ihre Ehre und gegen ihre Menschenwürde verstößt, ja. Weil sie wollen gerne, dass sie etwas, dass sie eine Aufgabe haben, dass sie etwas wert sind. Mhm. Und nur wenn ich bezahlt werde für eine Leistung, dann habe ich auch den Eindruck, dass ich was wert bin und gebraucht werde.
Wo ich mitgehen würde, wenn eine Arbeit, eine Tätigkeit, die mich mit Sinn erfüllt, die ich gerne mache, dann ist das eine. Aber es gibt ja heute sehr viele Tätigkeiten in der Industrie, die mache ich nur deswegen, weil ich muss sie machen, um zu Geld zu kommen. Und trotzdem brauche ich noch Stütze vom Staat, weil ich werde so schlecht bezahlt. Wenn ich diesen Leuten ein Grundeinkommen gebe und dann können sie endlich das machen, was, wo sie mit Liebe dabei sind, und wenn es Landschaftsgärtner ist, dann wäre das doch der erste Schritt.
Ja, ich weiß eben nicht, ob das motivational hinhauen wird.
Also, weiß ich auch nicht.
Eben.
Das ist nur ein schöner Gedanke.
Ich finde, das ist aus meiner Sicht noch nicht wirklich ausgereift, diese Idee. Das müsste man sich noch mal wirklich genau durchdenken, ob das nicht auch sehr negative Folgen haben könnte. Ja. Und ich weiß, es gibt da ein Pro und Contra. Natürlich gibt es da eine Diskussion, aber da bin ich nicht so eingearbeitet. Mhm.
Deutschland soll sein Militärbudget auf 2% erhöhen. Was sagen Sie dazu?
Ja klar, Deutschland soll mehr Waffen kaufen und sie dann verrotten lassen. Darum geht's. Mhm. Es geht nicht um Verteidigungsfähigkeit, es geht um die Rüstungsindustrie, die US-Rüstungsindustrie. Und es ist ja bekannt, dass Deutschland nur Waffen kauft, um sie dann verrotten zu lassen.
In Zukunft werden sie aber auch außerhalb der NATO, tun sie jetzt schon, Präsenz zeigen.
Das ist ja die Politik von Ursula von der Leyen, also die Bundeswehr möglichst auf Schrottniveau herunterzuwirtschaften. Mhm. Und es geht eben nicht um Verteidigungsfähigkeit oder die NATO, es geht nur um den Umsatz. Das ist das Problem.
Aber dafür expandiert die NATO doch ganz gut, dass sie nur Umsatz machen will.
Ja, bisher haben sie expandiert, natürlich, aber ja nicht durch Kriege oder durch ihre Waffen. Ja, also wenn wir jetzt über den Osten reden.
Aber die NATO-Osterweiterung ist ja schon eine Maßnahme, wo man sagt, okay, man rückt ja den Russen schon auf den Pelz, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ob dort aus einem Scharmützel Ukraine nicht mal was Größeres wird, das wird ja kalkulieren mit eingehen. Das nimmt man ja mit an. Das wünscht man sich auch.
Dass man die Waffen braucht.
Ja, ne? Wird ja ganz klar erzählt. Also wird ja bei Stratfor, die sagen, ja, hört zu, der Russe ist der Feind. Die Grünen sind ja übrigens, das finde ich auch stark, die Grünen sind ja sowas von russophob, ist irre. Wie kann man das wählen? Das ist ja ein Selbstmordkommando auf diesem Gebiet.
Na, ne? Klar,
trotzdem stimmt es, dass der Wald stehen bleiben muss, sehe ich auch. Aber es wird ja vermischt.
Das ist eine Propagandapartei, die hochgefährlich ist, die Kriegspolitik betreibt. Und zwar konventionell, im Hinblick auf konventionelle Kriege und im Hinblick auf verdeckte Kriege. Wie beispielsweise die von Ihnen jetzt nicht so geliebte Klimakatastrophe, die solche Sachen propagiert, die uns alle schwersten Schaden zufügen werden. Aber wenn Sie meinen, dass die NATO deutsche Waffen brauchen wird, das glaube ich nicht. Jedenfalls werden sie nicht da sein, sondern Deutschland wird militärisch einfach implodieren. Und das habe ich auch noch vergessen, diesen Krieg vorhin zu erwähnen in Deutschland, der gegen uns geführt wird, nämlich die Abrüstung durch Rost und Verschrottung, ja. Und durch Schlamperei. Die Bundeswehr wird ganz klar sabotiert von der Leyen. Deswegen darf sie auch immer weitermachen. Jeder andere Verteidigungsminister hätte schon 10-mal zurücktreten müssen, wenn er diese Skandale auf dem Kerbholz hätte wie von der Leyen. Ja? Und es ist ja schon eine Provokation, so eine Frau noch als Verteidigungsministerin rumlaufen zu lassen. Das ist ja, was glauben Sie sich, wie man im Ausland sich kaputt lacht, über so eine Verteidigungsministerin, die ihre Armee, ihr Material verrotten lässt, ja, die es nicht einsatzbereit hat. Nichts. Sie sehen ja schon, es ist ja schon eine Witznummer, wenn die Bundeskanzlerin mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr fliegen will, da lacht sich schon die halbe Welt kaputt, weil sie ja nicht ankommt.
Aber angenommen, wir kriegen jetzt das 2%-Ziel und da werden Milliarden in die Rüstung gesteckt, dann wird das Bild ja besser werden. Aber die NATO und die Bundeswehr selbst definiert sich inzwischen so, dass sie gar nicht mehr die Landesgrenzen verteidigt. Das macht die amerikanische Armee ja auch nicht. Die verteidigt ja nicht die Landesgrenzen, sondern sichert Ressourcenwege. Das macht die deutsche Armee doch immer besser. Ist doch beteiligt im Ausland.
Und naja, warum wird denn die deutsche Armee ins Ausland geschickt?
Na, weil da die Ressourcenwege sind.
Nein, weil sie da nicht in Deutschland ist. Das ist doch ganz einfach. Ja? Das Beste ist doch, ich schicke die Armee des Feindes nach Afrika oder nach Afghanistan. Das ist doch toll. Mhm.
Statt was zu tun?
Wir haben, glaube ich, 17 Auslandseinsätze der Bundeswehr. Das sind also Materialien und Truppen, die hier fehlen. Das ist doch...
Aber was sollen die denn in Friedenszeiten in Deutschland tun? Die Grenzen sichern?
Sie sehen ja, wir haben momentan konventionell militärisch Friedenszeiten. Wir haben aber keine Friedenszeiten. Ich sagte schon mal, dass Deutschland ein Kriegsschauplatz ist. Und wenn das hier jemandem von der Politik mal klar werden sollte, könnte er sich ja überlegen, ob man möglicherweise vielleicht noch eine militärische Option hätte, um die verschiedenen Kriege abzuwehren, die gegen Deutschland geführt werden.
Ich glaube nicht, dass Sie in einem so hochtechnisierten Land wie Deutschland, das können Sie nicht schützen. Ein Land, was über Atomkraftwerke verfügt, können Sie nicht schützen. Da brauchen Sie gar keine eigene Atombombe. Sie greifen die Atomkraftwerke an.
Zugemacht.
Ja, Sie greifen die Atomkraftwerke an. Aber, oder die anderen
aber,
großen Industrien.
Na, darum geht es ja gar nicht. Es geht doch darum, dass Deutschland die militärische Option einfach genommen wird. Punkt. Und das ist schon mal
aber welche
anderen ein Riesenerfolg.
Aber Herr Wisniewski, welche militärischen Optionen hat denn Deutschland mit gegenüber einer amerikanischen Militärmaschine? Ist doch jedes Land unterlegen.
Ohne militärisches Gerät, Fakt ist, ohne militärisches Gerät, ohne einsatzbereites Gerät, hat Deutschland jedenfalls keine militärische Option. Mhm. Das ist wieder die Rechnung 0 plus X. Ja? Mit einem militärisch einsatzfähigen Gerät und einer einsatzfähigen Truppe gäbe es zumindest ein X. Es gäbe eine militärische Option.
Welche militärische Option haben Sie, Herr Wisniewski?
Wie die denn aussehen sollte, das kann doch jetzt kein Mensch sagen. Ich auch.
Doch, ich kann es sagen.
Ja.
Ich kann es sagen.
Na gut.
Wenn Deutschland auch mit klassischen Waffen bis an die Zähne bewaffnet werden würde und es käme dann zu einem Konflikt gegenüber Russland, dann würden die Russen als erstes die Kommandostände ausschalten, und zwar nuklear. Und da können Sie ja machen, was Sie wollen, das nützt Ihnen gar nichts. Sie schalten Rammstein auf, das ist das, was Sie tun müssten, weil der Erstschlag wird von Deutschland organisiert, also würden Sie das kaputt machen. Militärisch haben wir überhaupt keine Chance, wir sollten mit dem Militär aufhören, das ist meine Meinung.
Ja, genau, aber ohne Militär haben wir noch weniger als keine Chance.
Wir sollten diplomatisch sein, wir sollten miteinander reden. Und ich gebe Ihnen recht, dass Sie sagen, wir sind in einem, Deutschland ist ein Kriegsschauplatz, aber ich glaube, ganz Europa ist dahingehend ein Kriegsschauplatz, wenn wir uns nicht der America First, also eigentlich Pentagon First Politik anschließen, also in diesem Fall gegen unsere eigenen Interessen handeln und mit unseren Nachbarn Sanktionspolitik betreiben, die uns schadet, dann sind wir angezählt. Und aus diesem Klammergriff könnte sich Europa lösen. Wie kriegen wir denn das hin?
Da bin ich jetzt nicht ganz mitgekommen. Erklären Sie mir das nochmal.
Naja, also ich denke mal, wenn Sie sich die Sanktionspolitik anschauen, die wir gegen Russland machen, Deutschland, die wir gegen den Iran machen. Ja, wir haben mit denen eigentlich ganz gute wirtschaftliche Verbindungen. Wir könnten da sehr gute Geschäfte machen, friedliche Geschäfte. Mhm. Keine Bombengeschäfte, die machen wir mit Saudi-Arabien. Mhm. Aber so, das dürfen wir aber nicht, weil das den Kollegen in Washington nicht gefällt. Und der das tut, bekommt all die Dollarschraube, muss ich Ihnen nicht erzählen, läuft es so. Wenn wir uns aus diesem Klammergriff lösen würden nach dem Motto, wir wollen... Weil wir im Ernstfall Kriegsschauplatz sind in Europa. Wir wollen einfach mit unseren Nachbarn gut auskommen. Das müssen sie nicht heiraten. Aber wir machen mit denen Wandel durch Handel. Hat schon Brand gemacht. Dann würden wir besser fahren. Wie können wir uns aus diesem Klammergriff des amerikanischen Imperiums lösen? Und mit denen wir zusammenleben müssen auf der eurasischen Platte, mit denen auskommen. Weil ich sehe mich nicht durch den Chinesen und den Russen erstmal bedroht. Mhm. Der hat mir auch nicht die Knarre an die Schläfe gehalten. Ich werde ständig von Washington aus, wenn du nicht das machst, passiert das. Mhm. Also wie lösen wir uns, das ist für mich eine Zukunft, die Deutschland in Europa haben könnte. Wir sagen, hör zu, Krieg kommt für uns nicht mehr in Frage. Wir schließen uns auch nicht einer Nation an, die uns in Klammer befreit hat. Machen wir nicht mehr, weil da gehen wir in Luft, machen wir nicht mehr. Wie kommen wir dahin? Indem wir auch diese Medien, die das uns verkaufen, abräumen, nicht mehr lesen. Aber da muss doch noch ein zweiter Schritt kommen. Wie können wir es machen? Sollten wir diplomatisch unsere Wirtschaftsvertreter nach Russland, nach China schicken und obwohl uns das verboten wurde von Washington aus, das trotzdem machen, wie das jetzt Mercedes-Benz getan hat in Moskau, die einfach ein Mercedes-Benz-Werk dort errichten. Ist das der richtige Weg?
Also das Problem ist ja, dass natürlich Deutschland sich aus dieser, alliierten oder amerikanischen Umklammerung kaum lösen kann. Also... Sie sehen ja auch an dieser Regierung, die will sich aus gar nichts lösen. Das ist nur noch so eine Elendsverwaltung. Ja? Die Bundesregierung ist eine deutsche Elendsverwaltung. Und die hat auch keine Ambition, sich aus irgendwas zu lösen. Und sie wird es auch nicht schaffen. Ja? Die Frage ist ja auch...
Vielleicht will sie es gar nicht.
Nein.
Vielleicht kann sie sich eine eigene Perspektive gar nicht vorstellen. Vielleicht ist es so tragisch.
Sind einfach, ich meine, der Begriff ist ja abgegriffen, aber trotzdem sind es halt Marionetten, die in diese NATO-Zusammenhänge eingebunden sind, in die Bilderberger-Zusammenhänge und andere. Und die sind auch dementsprechend ausgewählt worden. Die haben schon ein entsprechendes Weltbild. Ja? Die können sich und wollen sich auch gar nicht abnabeln. Ja? Und ich meine, Frau Merkel hat ja auch bei diesem Migrationskrieg mitgemacht. Also sie hat ja diese Flüchtlinge auch hier reingelassen, illegalerweise, ja? Die also durch US-Kriege auf den Weg geschickt worden waren. Und das ist eine Kollaborateurin, sonst gar nichts. Und das heißt also, wenn man darauf hofft, dass sie rebellieren würde gegen diese amerikanische Sanktionspolitik, da sind wir, glaube ich, an der falschen Adresse. Mhm. Vielleicht gibt sie so ein paar öffentliche Signale und krummelt so ein bisschen rum. Das hat aber nichts mit Politik zu tun, sondern mit Volksberuhigung.
Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist etwas, was sie dann schon tut. Ich bin jetzt bestimmt keine Angela Merkel-Freundin, aber sie versucht zumindest Gazprom, dass das irgendwie stattfindet. Und das ist ja in Washington,
das
ist überhaupt
das
nicht gerne
gesehen. Das ist ein Kriegsschauplatz, den ich vergessen habe, dass man versucht, jetzt Deutschland die Energieversorgung abzuschneiden, indem man diese Pipeline-Projekte sabotieren möchte.
Aber da müssen Sie Frau Merkel zugestehen, dass sie versucht, das Ding irgendwie am Laufen zu halten.
Ja, den Eindruck habe ich wohl auch, dass sie da bremst, ja, also sozusagen so ein bisschen bockt. Ich sage mal, sie bockt. Ja, also die EU, wenn ich da richtig informiert bin, oder EU-Gremien und die Kommission haben sich ja gegen dieses Pipeline-Projekt zuletzt ausgesprochen. Das sind also unsere europäischen Freunde, die nicht wollen, dass wir preiswertes und sicheres Gas beziehen. Ja? Und den Energiekrieg habe ich überhaupt vergessen. Die gesamten deutschen Energieträger werden abgebaut, eingestellt, platt gemacht. Braunkohle, Steinkohle. Und was hatten wir noch? Es gab noch irgendwas Drittes, ja. Ah ja, natürlich die Atomkraft, ja. Klar, Energiewende, Fukushima, buh, ja. Und also die gesamten autonomen Energieträger, die uns autark machen könnten, Sie müssen mal die Strategie dahinter erkennen, ja. Die werden alle platt gemacht und eingestellt und auch die Gasleitung soll nicht stattfinden.
Mhm. Also Herr Wisniewski, ich glaube, solange
wer da
wir
jetzt keine Strategie erkennt, der kann mir nur noch leid tun.
Mhm. Herr Wisniewski, wenn ich was zu sagen hätte im deutschsprachigen Raum oder beratend tätig sein dürfte, dann würde ich sagen, alles, was wir durch regenerative Energie ersetzen können, sollten wir tun, denn die Sonne schickt uns, sieht sich Herr Franz Alt, keine Rechnung und Erdgas, Erdöl, Uran sind Dinge, die hier nicht groß vorkommen. Wir sind damit erpressbar. Lassen Sie uns nicht über Energie sprechen um die Uhrzeit. Es ist schon ein bisschen zu spät. Eine letzte, wir treffen uns wieder, okay?
Ja, ich nehme Sie beim Wort.
Gut, eine letzte Frage würde ich aber trotzdem noch an Sie richten. Sie betrifft einen Kollegen, der nicht so viel Glück hat wie Sie, dass er noch frei rumläuft, nämlich Julian Assange. Wie sehen Sie denn da die Solidarität? Gab es da den großen Aufschrei, dass ein Mann, der jahrelang in einer Botschaft vegetieren musste, als Kronzeuge, das ist er nämlich, dass man guckt, was mit dem passiert? Wie gehen Sie damit um?
Ja, ich finde, das ist ein furchtbares Schicksal, ehrlich gesagt, was dem Mann widerfahren ist und noch widerfährt. Also man erkennt auch, dass der Hass der Eliten niemals endet, auch nicht nach, wie viele Jahre saß er da drin? Sieben Jahre. Und der Hass der Eliten hört niemals auf, bevor sie sie nicht vollkommen platt gemacht und eingestampft haben. Also Schweden belebt die Haftbefehle wieder wegen dieser angeblichen Vergewaltigungsaffäre. Die USA sind natürlich interessiert daran, den Mann noch zu kriegen und abzuurteilen. Also mich beeindruckt wirklich dieser Verfolgungshass, der da stattfindet. Was mit der Solidarität ist, also es findet Berichterstattung statt. Es wird jetzt nicht totgeschwiegen, dass man ihn da rausgeworfen hat und seine Belange werden jetzt nicht unbedingt totgeschwiegen.
Aber es wird auch hinterfragt, zum Beispiel, ist er wirklich ein Journalist oder ist er ein Verräter? Das wird auch hinterfragt.
Ja. Gut, hinterfragen darf man ja alles, dafür bin ich ja schon. Aber ich vermisse eigentlich sowas wie bei Dennis Yüksel, so hieß er doch,
glaube ich.
Mann, der also...
Oder ein russischer oder ein chinesischer Dissident, der gefeiert wird und so, das gibt es natürlich also, nicht. Ja.
Wahrscheinlich hat der Julian Assange Deutschland nicht genug beschimpft, deswegen ist hier kein Politiker mit ihm solidarisch, so wie Dennis Yüksel das nämlich gemacht hat, ja, der also über Deutschland hergezogen ist in verschiedenen Kommentaren und dann noch Preise kassiert hat dafür und dann noch also intensiv betreut wurde in seiner türkischen Gefangenschaft durch deutsche Behörden. Und das hat Assange nicht gemacht. Hier gibt es offenbar kein Interesse an Assange, ja, in Deutschland zumindest, sage ich mal, ja. kein Solidaritätsinteresse. Ich weiß auch nicht, was Reporter ohne Grenzen eigentlich gemacht hat. Vielleicht werden die sagen, ist kein Journalist, da sind wir nicht zuständig oder so.
Bei Snowden haben sie auch wenig getan. Bei Snowden haben sie auch relativ wenig getan.
Mhm. Und nur nebenbei in Klammern, wenn ich schon höre, ohne Grenzen, da kann schon was nicht stimmen.
So, Wisniewski, eine letzte Frage.
Erste ohne Grenzen, Reporter
Sie sind
ohne
jemand,
Grenzen.
Sie sind schon sehr zynisch, Herr Wisniewski. Aber Herr Wisniewski, eine letzte Frage an Sie. Wenn wir zuletzt noch von Solidarität sprechen, und da sind wir beim ältesten schwelenden Konflikt in Middle East, sind Sie solidarisch mit der Situation der Palästinenser?
Kann ich so platt nicht sagen. Also solche Bekenntnisse fallen mir immer unheimlich schwer, weil auch da Inszenierungen laufen. Ja, zwischen Palästinensern und Israelis laufen auch Inszenierungen. Mhm. Ja.
Aber wie stehen Sie zur BDS-Kampagne? Also ein ziviler Ungehorsam nach dem Motto, wir sanktionieren die Aggressoren, die Besatzungsmacht. Man hat ja auch Sanktionen gegen Russland, man hat Sanktionen gegen alle, den Iran. Warum keine Sanktionen gegen eine Besatzungsmacht? Israel ist eine Besatzungsmacht.
Was heißt BDS-Kampagne?
Ja, dass man eben sagt, okay, man möchte eigentlich keine Produkte, die aus der Region kommen, wo man nicht genau weiß, ob das besetzte Gebiete sind, die jetzt von den Israelis vermarktet werden, ob man von dort kauft.
Das halte ich für legitim, egal ob das Israel ist oder sonst irgendein Staat.
Südafrika hat man das auch gemacht.
Wenn ich für mich entscheide, ja. Also ich will diesen Staat nicht unterstützen, dann muss ich auch die Produkte nicht kaufen. Das kann jeder für sich entscheiden. Mhm. Ja.
Der Bundestag hat jetzt entschieden, dass alles, was wo BDS draufsteht, dass das schon antisemitisch ist. Und wer sich da besonders hervorgetan hat, war die AfD. Erklären Sie mir das.
Naja, das ist sehr interessant. Erklären kann ich Ihnen das auch nicht. Was die AfD für ein Verhältnis zu Israel hat, kann ich Ihnen nicht erklären, weiß ich noch nicht, ja. Und wäre auf jeden Fall aufklärungsbedürftig. Und antisemitisch, da kann ich nur sagen, bei diesem Vorwurf, da gähne ich ja schon. Alles, was irgendwie politisch nicht korrekt ist, soll antisemitisch sein, ja. Es ist die schwerste Keule, die man gegen die freie Meinungsäußerung schwingen kann. Daher ist es auch von selber per se in sich schon eine antidemokratische Keule. Der Vorwurf des Antisemitismus ist zu 99% nur eine antidemokratische Aktion, nichts weiter. Weil wenn man sich dann die Prozesse mal anschaut, wenn sich sogenannte Antisemiten wehren vor Gericht, die gewinnen sie fast immer, weil es fast nie irgendwelche Beweise oder Fakten gibt, die das überhaupt belegen würden. Ja? Sondern der Antisemitismus in diesem Land ist auch ein Phantom. Und wenn er wirklich stattfindet, ist er zu großen Teilen natürlich durch Migranten verursacht, die gar nicht aus unserem Kulturkreis stammen, sondern die sowieso schon zu, Juden ein sehr gespanntes Verhältnis haben. Ne? Also arabische Immigranten hier. Ja? Dadurch kann das Antisemitismusproblem zunehmen, aber man sollte es dann bitte nicht den Deutschen in die Schuhe schieben.
Herr Wisniewski, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Gerd Wisniewski. Ich glaube, ein bisschen Zuversicht entdeckt zu haben, aber er ist schon sehr zynisch unterwegs, aber das darf er auch sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Tun und bleiben Sie dran und bleiben Sie vor allem gesund, Herr Wisniewski.
Vielen Dank, ich bemühe mich mal.
Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.